You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Willkommen zur 245. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute gibt es zuerst ein paar NBA-News, in erster Linie zum NBA All-Star-Game und zum Schedule, was uns danach erwartet in den nächsten Monaten. Und dann, wie angekündigt, NBA Fantasy Manager Spiel Updates. In erster Linie zum US-Manager-Game von Basketball.de und dann aber auch noch ein bisschen über die Draft-Ligen, in denen wir so sind. Wir, das sind heute neben meiner Wenigkeit wieder der Robin Roloffs. Hi Robin.
Hi Jonathan, schön, dass es wieder geklappt hat.
Ja, freut mich auch. Wir hatten ja vor dem Start der Regular Season, zwar die allerletzte Folge vom Anpfiff zur Regular Season 2020-21, noch eine Fantasy-Folge aufgenommen. Kam ein bisschen später, als wir das ursprünglich geplant hatten. So konnten die Fantasy-Manager unter den Hörern hier da leider nicht mehr allzu viele Tipps und Tricks für ihre Teams mitnehmen. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Die wurde trotzdem relativ oft angehört. Ja, wir hatten gesagt, wir wollen dann da mal ein Update raushauen. Ich hatte ja mich schon ein bisschen mit Arne drüber unterhalten, der ja ein harter Konkurrent von dir ist, jetzt vor allem in der Jeden Tag NBA Division beim US-Manager-Game.
Ja.
Aber heute sprechen wir beide da noch ein bisschen ausführlicher drüber. Aber erst, wie gesagt, gleich mal ein paar News zum All-Star-Weekend oder zum All-Star-Break, denn da hatte ich ja in der letzten Folge Answering Machine mit Nico auch eine Frage zu bekommen. Da hatten wir noch ein bisschen spekuliert, oder in der vorletzten war das, glaube ich. Whatever. Jetzt kann man da schon Konkreteres zu sagen. So, aber erst sind Shoutouts für die Supporter auf SteadyHQ angesagt. Ich bin mega hyped, denn seit dem Sonntag sind 11 neue Unterstützer am Start jetzt auf SteadyHQ. Und dadurch wurden gleich zwei Hürden genommen. Und zwar einmal sind jetzt die 50 All-Star-Supporter erreicht. Also vielen Dank Bernhard Unger und Torben Adelhardt, der offensichtlich nicht nur sein Mic-Setup für den gestrigen Pod abgegradet hat, sondern auch sein Supporter-Paket, als ob er mich nicht durch seine extrem kompetenten Gastauftritte hier, wie in der letzten Folge erst wieder, genug unterstützen würde. Hat er sich nicht nehmen lassen und ist jetzt auch All-Star-Supporter. Er hat gesagt, er hat das nur gemacht, weil er unbedingt eine Tasse haben möchte, aber gut. Denn jetzt ab 50 All-Stars, hatte ich ja gesagt, gibt's Merchandise, alle spätestens, das ist jetzt erreicht. Also Jeden Tag NBA-Fanartikel, wenn man so will. Und die Jeden Tag NBA All-Stars, die bekommen jetzt als erstes was, und zwar for free. Das ist ja im All-Star-Paket mit inbegriffen, wenn man das möchte. Also schreibt mir bitte jetzt alle All-Star-Supporter, ja, die 51, die existieren direkt auf Steady. Die anderen Supporter, da ist das leider nicht mit inbegriffen, und wenn man nicht unterstützt, dann leider auch nicht, natürlich. Deswegen All-Star-Supporter, bitte schreibt mir auf Steady eine kurze Nachricht, ob ihr eine Tasse haben wollt oder ein T-Shirt mit dem Jeden Tag NBA-Logo drauf. Wie das genau aussehen wird, das erfahrt ihr dann in Kürze, und wenn ihr ein T-Shirt wollt, dann am besten natürlich auch noch die Größe dazu. Ansonsten bekommt ihr einfach L, und dann brauche ich natürlich auch noch die Adresse, wo das Ganze dann hingeschickt werden soll. Dann kann ich das langsam schon mal einplanen, und dann, sobald das alles läuft, gibt's das dann auch für jedermann zu erwerben, sobald dann da der Shop steht, und ich möchte dann eigentlich auch noch 1, 2, 3 mehr Artikel anbieten als nur Tassen und Shirts, aber die gibt's auf jeden Fall, denn das ist, wie gesagt, im All-Star-Paket mit inbegriffen. Nähere Infos gibt's dann natürlich auf Steady und zu gegebener Zeit dann auch hier im Pod. Außerdem wurde zweitens die runde Zahl von 200 Supportern und Supporterinnen jetzt endlich geknackt. Meine aktuelle Mindestanforderung, damit ich nach der Regular Season auch noch die Playoffs hier bei Jeden Tag NBA begleite und darüber hinaus natürlich hoffentlich noch die Offseason und viele weitere NBA-Saisons in den nächsten Jahren. Das sind erstmal 300 Supporter, also bis Mitte Mai dann müsste so im Schnitt ungefähr ein Supporter pro Tag hier noch dazukommen, damit wir das erreichen zusammen. Zwei Drittel haben wir ja schon erreicht, 100 fehlen noch, und die 200 haben wir jetzt geknackt in den letzten Tagen auch, weil neben den bereits erwähnten beiden All-Stars auch noch 8 Jungs als Starter dazugekommen sind. Und das sind namentlich der Nico Bertz, der Toni Ali, Patrick Stolzmann, Jan Frenzemeier, Felix Kann oder Can, Daniel Kreuzer, Sebastian O. und Luca Timpel. Und der Luca Timpel, der lässt übrigens den Supporter Andreas Lipp grüßen, der ihn auf Jeden Tag NBA aufmerksam gemacht hatte. Und die Message von Andreas, die hatte ich damals auch hier im Pod vorgelesen, um noch andere Geizhälse zum Supporten zu animieren. Ich glaube, damals hatte ich noch nicht mal 100 Supporter. Also hat funktioniert, offensichtlich. Und er hat auch noch den Luca animieren können, hier zu supporten. Also wenn ihr auch Freunde habt, die Jeden Tag NBA interessieren könnte, die NBA-Fans sind, oder die hier zuhören und noch nicht supporten, dann könnt ihr die da gerne drauf hinweisen. Natürlich, es gab auch noch zwei Bankspieler, die auch noch einen Shoutout hier bekommen aktuell. Und zwar der Marius Rogal und der Stefan Willinger. Vielen, vielen Dank fürs finanzielle Unterstützen. Ohne euch würde es einfach nicht funktionieren. Und falls ihr den Pod regelmäßig hört, auf 3, 5 oder 10 Euro im Monat verzichten könnt, wie Nico neulich gesagt hat, einfach ein Bier weniger trinken, wenn das dann wieder möglich ist, oder ein Döner weniger oder ein Kaffee weniger, je nachdem. Bei einer Jahresmitgliedschaft, da kriegt man sogar noch ein bisschen Rabatt, wenn man gleich für ein ganzes Jahr unterstützen möchte, dann ist es zwischen 2,70 und 8 Euro im Monat. Und ja, wenn ihr die Zukunft von Jeden Tag NBA auch über diese Saison hinaus mit absichern möchtet, dann schaut auf steadyhq.com/jeden-tag-nba rein. Ich habe zu diesem Anlass jetzt auch mal den Text komplett aktualisiert. Das war schon seit Sommer nicht mehr passiert, damit ihr auch genauestens wisst, was ihr da unterstützt und worauf ihr euch da einlasst. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung zu diesem Podcast. Also vielen Dank an alle Supporter und dann würde ich sagen, können wir loslegen. Es wird ein All-Star-Voting geben in dieser Saison. Das hatten Nico und ich ja auch schon so erwartet, denn es ist ja auch wichtig für den einen oder anderen NBA-Vertrag. 12 Spieler haben Incentives in ihren Verträgen drinstehen, die mit dem All-Star-Game bzw. der Ernennung zum All-Star zusammenhängen, hatte Bobby Marks getweetet. Unter anderem Jaylen Brown, Sabonis, Rudy Gobert, Julius Randle, die bekommen über 1 Million mehr, wenn sie All-Stars werden. Deswegen, wichtig für diese Spieler natürlich, ganz besonders wichtig, dass es dieses Jahr auch ein All-Star-Game gibt und sie zum All-Star gewählt werden können. Beziehungsweise sicher ist gerade nur Letzteres, dass man Spieler zum All-Star wählen kann. Und ob es dann ein Game gibt im All-Star-Break Anfang März, das wird gerade noch verhandelt, das ist noch unklar. Das müssen wir mal noch abwarten, aber es wird auf jeden Fall die Auszeichnung und das Voting geben. Und das startet heute ab 18 Uhr und läuft bis Mitte Februar, nur bis zum 15.02. Also da muss man sich ranhalten, wenn man die All-Stars wählen möchte. Ansonsten gibt's noch News zum Schedule. Und zwar bisher wurden ja 22 Spiele verschoben. Postponed sieht man da dann immer im Spielplan stehen, wenn eben ein Team oder sogar beide in 12, bei 12 dieser 22 Spiele war es nicht nur ein Team, sondern ging das von beiden Teams aus, dass sie zu viele Spieler hatten, die aufgrund von Corona, Quarantäne oder positiven Tests nicht antreten konnten. Die werden jetzt nicht nur in der zweiten Hälfte des Schedules, also nach dem All-Star-Break, nachgeholt. Also die zweite Hälfte ist ja dann vom 10. März bis zum 16. Mai und dann geht's in die Playoffs. Sondern teilweise jetzt auch noch sogar vor dem All-Star-Break. 3 Spiele wurden da jetzt schon neu angesetzt, damit eben das in der zweiten Saisonhälfte im Spielplan nicht allzu eng wird. Werden jetzt hier schon teilweise Spielpausen aufgefüllt mit diesen verschobenen Spielen. Und noch eine gute Nachricht, die Corona-Vorschriften wurden ja verstärkt neulich und das scheint schon Früchte zu tragen, denn es gab jetzt nur noch einen positiven Test in der letzten Woche von 492 getesteten Spielern. Also das ist doch mal eine gute Quote. Und es gab jetzt auch noch mal ein paar Anpassungen. Da wurde einfach noch mal genauer definiert, was Spieler genau machen dürfen, was nicht, was dazu nötig ist, wenn sie Leute treffen, müssen die getestet werden und so weiter. Da will ich euch jetzt nicht mit den Details langweilen, aber das sieht aktuell dann doch wieder ein bisschen besser aus, als es noch vor 2 Wochen ausgesehen hatte. Robin, hast du da irgendeinen Kommentar zu? Oder wollen wir gleich Richtung Fantasy-Basketball gehen?
Nee, ich habe nur gesehen, dass Kyrie Irving doch zweimal versucht hat, mit Bam Adebayo sein Trikot zu tauschen. Und das erste Mal ist doch dann dieser Security Guard dazwischen gesprungen und hat Bam so weggezogen. Und dann hat Kyrie, glaube ich, beim Rückspiel, hat das dann schon vorher irgendwie ausgezogen und ihm dann doch irgendwie so heimlich rübergegeben. Also das heißt, erstmal gut, dass keiner sich mehr ansteckt, weil ich finde, das ist auch gerade in dieser Fantasy-Saison ein Riesenproblem. Also dass man einfach super viele Ausfälle hat, wo man sich denkt, okay, das wären eigentlich geile Spieler in einer geilen Rolle gewesen, die dann aber einfach, ja, keine Ahnung, 2-3 Wochen irgendwie ausfallen, 4-5-6 Spiele jetzt schon hinterherhinken und das kann man irgendwie kaum antizipieren beziehungsweise auch wieder aufholen. Das ist halt leider so.
Ja, klar. Also neben allen anderen Risiken und Nachteilen und Problemen, die dieses Virus so mit sich bringt, ist es natürlich auch eine mittlere Katastrophe dieses Jahr für die Fantasy-Teams, denn du kannst einfach nichts machen. Also Verletzungen gibt's immer im Sport und im Basketball und in der NBA natürlich auch. In der normalen NBA-Fantasy-Saison, da regt man sich vielleicht schon auf, wenn ein Spiel mal umknickt, dass da eine Woche ausfällt deswegen oder sowas. Und jetzt haben wir das halt quasi alle Nase lang, dass irgendjemand in Quarantäne ist oder sich sogar angesteckt hat und dann irgendwie 2 Wochen raus ist. Also das zieht sich bei mir echt eigentlich durch alle Teams und Fantasy-Formate bisher, aber hey, das kann jeden treffen. Also da hat jetzt unterm Strich wahrscheinlich über die Saison auch hoffentlich keiner sehr viel größere Nachteile als die anderen. Also da kann man einfach gar nichts machen.
Ja, so sieht's aus.
Wie läuft's denn bei dir jetzt so? Ich habe ja schon mit Arne über sein Team gesprochen und auch ein bisschen über meins. Bei mir läuft's nach meinem suboptimalen Start, sage ich mal. Bisher nicht so gut auf basketball.de beim US-Manager in der jeden Tag NBA-Division. Bei Arne lief's umso besser. Der war schon ganz oben mit dabei, ist jetzt ein bisschen nach hinten gefallen. Wo stehst du denn jetzt gerade mit deinem Team Auerbach-Theorie?
Ja, also ich bin aktuell, wir haben heute den 28.01., da bin ich auf Platz 210. Und ich würde mal sagen, lass mich gucken, das habe ich mir extra aufgeschrieben, nach der tradefreien Phase war ich bei 355, letzte Woche war ich aber auch zwischenzeitlich bei 120 und jetzt in den letzten Tagen habe ich mich irgendwo so zwischen Rang 100 und 250 pendel ich mich ein. Das ist aber auch ein sehr, sehr enges Feld. Also da liegen zwischen, ich sag jetzt mal 50 Plätze hoch oder runter, liegen manchmal nur 30 Fantasy-Punkte und das geht halt wirklich ratzfatz.
Ja klar, 30 Fantasy-Points ist ja ein gutes Spiel so von irgendjemandem.
Genau.
Oder ein durchschnittliches Spiel von einem Star im Prinzip. Ja. Und wenn dann da halt einer mal ausfällt oder sowas, dann hat man diese 30 Fantasy Points halt nicht. So wie Devin Booker, den ich mir letzte Woche reingeholt habe, weil ich dachte, der ist gerade echt günstig und der wird nicht ewig so oft den Ball wegschmeißen und sich sicherlich noch besser einfinden da in seine neue Rolle oder angepasste Rolle in der Offense der Phoenix Suns. Und dann hat er sich direkt verletzt am Wochenende beim ersten Spiel gegen die Nuggets. Und fällt jetzt erstmal aus, da geht's schon ein bisschen weiter mit dem Pech, das ich bisher hatte. Mein Team ist aktuell auf Rang 1600, ich war auch schon auf Rang 1900, also da kommt man auch relativ schnell mal 200-300 Spots nach vorne. Aber ja, ich hatte ein bisschen Pech, habe einige falsche Entscheidungen getroffen gehabt vor der Saison. Ich habe ja noch schön Trash getalkt so am Abend vor Saisonstart. Das habe ich ja dir noch geschrieben, so ja, ich bin ziemlich sicher, dass ich vor dir landen werde bis zum Start der Trade-Phase. Und das war ja dann, letzten Sonntag ging es ja dann los. Also es gab erst die Gehaltsupdates und ab da konnte man dann traden. Und jetzt am letzten Sonntag gab es die zweiten Gehaltsupdates. Also eine Woche Trade-Phase haben wir schon hinter uns. Jetzt erzähl doch erstmal nochmal so, wie du mit deinem Team bisher fährst, über welche Spieler freust du dich, für die du dich vor der Saison entschieden hast, die wir hier auch im Pod alle kreuz und quer diskutiert hatten. Also ich habe es auch schon mal hier gesagt, es ist echt eigentlich erstaunlich, dass wir über denselben identischen Spielerpool nachgedacht und diskutiert haben eigentlich. Wir hatten dieselben Kandidaten im Endeffekt alle auf dem Zettel stehen, Arne auch, und im Endeffekt haben wir trotzdem jetzt so unterschiedliche Outcomes, wo es bei dir halt gerade ziemlich gut läuft, bei Arne auch und bei mir halt richtig mies, einfach weil wir uns im Endeffekt dann doch für verschiedene Spieler hier und da entschieden haben und da habe halt ich ziemlich in die Scheiße gegriffen. Und bei dir läuft es dann ganz gut. Wen hast denn du bisher so im Team gehabt und dann vielleicht auch, wen hast du jetzt mit deinen ersten 5 Trades, die man ja bekommen hat dieses Jahr anstatt nur 3, eben auch wegen der Corona-Ausfälle schon so weggeschickt und dir dafür reingeholt und warum?
Ja, also ich glaube, was man halt schon sagen kann, ist, dass auch wenn man sich die meistgepickten Spieler anguckt, also wenn man Premium-User ist bei basketball.de, da ging ja auch so eine E-Mail rum und da hat man dann sehen können, okay, was sind denn so die am häufigsten gewählten Spieler der Manager, dann sieht man, dass wir offensichtlich alle über sehr, sehr ähnliche Spielertypen nachgedacht haben. Und also als Beispiel Shai Gilgeous-Alexander, glaube ich, war der meistgepickteste Spieler. Den hat einfach jeder drin gehabt. Da war es für uns bei dir auch ein No-Brainer. Und dann sind es am Ende halt so ein paar Unterschiede. Aber eigentlich, ich glaube, der Unterschied sozusagen zwischen unseren beiden Positionen kommt eigentlich nur durch einen Spieler zustande. Und das ist halt Chris Boucher. Denn der ist bei 1,95 Millionen gestartet, war zwischenzeitlich 8,27 wert und 6 Millionen Steigerung bei einem Spieler, der, Also es gab einmal so eine Paul-George-Saison, wo der auch irgendwie, ich weiß nicht, 2 Millionen wert war und dann irgendwie direkt auf 8,5 hochgegangen ist. Ansonsten kann ich mich kaum daran erinnern, dass ich solche Sprünge schon mal von einem Spieler so um die 2 Millionen miterlebt hätte. Und das, glaube ich, ist tatsächlich der einzige echte große Unterschied, weil wenn du den nicht drin hast, dann fehlen dir halt praktisch einmal 6 Millionen, aber vor allen Dingen natürlich auch die Punkte, die er gemacht hat in dieser tradefreien Phase. Ansonsten die Spieler, wo ich sehr happy drüber war, eigentlich tatsächlich so gut wie alle. Also ich habe wirklich mit allen Spielern eigentlich einen ganz guten Deal gemacht, wenn man sozusagen vom Anfang der Saison bis zur tradefreien Phase das einmal beobachtet. Also Shai Gilgeous-Alexander, auch Russell Westbrook hat ja eine super Steigerung hingelegt. Darius Garland war ein super Pick. Boucher hatten wir gerade schon.
Wie viele Spiele hatte denn Garland? Der hat auch dann relativ lang verletzt gefehlt.
Ja, Garland hat tatsächlich sich erst dann verletzt, als die tradefreie Phase sozusagen schon abgeschlossen war. Also ich konnte ihn praktisch mit der perfekten Steigerung also der Startwert war bei 3,16 Millionen, ist dann auf 6,83 Millionen hoch, also knapp 3,5 Millionen Steigerung. Und genau da habe ich ihn dann auch verkauft, weil man schon gemerkt hat, okay, der hat sich jetzt ein paar kleine Wehwehchen geholt. Das zieht sich dann auch immer so ein bisschen hin und her, hatte dann zwischenzeitlich, glaube ich, ein Spiel, ist dann wieder ein paar 3 Spiele ausgefallen. Und ich habe ihn dann halt auch wirklich direkt vertickt. Also die Spieler, die ich dann halt sofort abgegeben habe, war einmal Darius Garland. Dafür habe ich mir De'Aaron Fox geholt, denn der hat zu dem Zeitpunkt tatsächlich weniger gekostet. Also De'Aaron Fox war bei 6,69 Millionen. Und das sind genau diese Deals, von denen wir gesprochen haben, wo du dich praktisch mit Überperformern an Underperformer ranrobst, die dann in dein Team reinholst. Und wenn du die einmal drinnen hast, dann ist es, wie jetzt in dem Devin Booker-Fall, auch nicht wichtig, ob die sofort einschlagen. Weil bei Devin Booker, ich glaube, für 6,6 Millionen haben wir den ja beide geholt, da gucke ich gar nicht jede Woche drauf, wie gut performt der. Ich ärgere mich natürlich auch, weil ich hätte einen besseren Deal noch machen können. Ich war auch ein bisschen gierig. Aber das ist so ein Rosterplatz bei mir, den packe ich wahrscheinlich, wenn er sich nicht wirklich verletzt, ernsthaft, packe ich den gar nicht mehr an diese Saison. Der ist für mich safe drin für einen super Preis. Ja, dann habe ich mal Cal Fultz weggetradet, der sich ja leider verletzt hat für die Saison. Dafür habe ich mir Kelly Oubre reingeholt. Den hast du ja auch drin. Ja. Da das gleiche Spiel. Also der hat eigentlich sofort schon mal eine bessere Performance hingelegt. Ist von 3,72 auf 4,4 Millionen hoch, also 0,7 Millionen. Das ist okay in dem Bereich. Das ist so das, was man irgendwie auch antizipieren sollte, wenn man so einen Trade macht. Aber auch da habe ich das Gefühl, der wird sich wieder irgendwo in einem Bereich von 5,5 bis 6 Millionen im Laufe der Saison einpendeln. Man sieht ja jetzt auch, dass er viel, viel besser in seinen Rhythmus reinkommt, wieder ein bisschen besser die Würfe trifft. Und genauso wie bei Devin Booker oder auch Kelly Oubre halt diese Saison, das sind ja so Zahlen. Also man hat gesehen, dass die Jungs Basketball spielen können. Es gibt relativ wenig Erklärungen, warum sie so scheiße spielen, wie sie es jetzt tun. Und die Chance, dass sie wieder auf ein akzeptables Level für ihre Verhältnisse oder für ihre Skills kommen, ist einfach viel, viel höher, als dass sie dauerhaft so schlecht spielen. Von daher war das der nächste Trade, den ich gemacht habe.
Ja, ganz kurz. Ja. Fox habe ich gerade mal geschaut, der ist jetzt schon wieder auf 8,55 gestiegen dann nach dem ersten, also nach dem zweiten Price-Update quasi. Also das war ein richtig geiler Trade, den ich natürlich auch nicht gemacht habe jetzt letzte Woche, dummerweise. Booker habe ich mir auch geholt. Dann, wie gesagt, direkt verletzt. Aber ich denke auch, also über die Saison gesehen, da sollte er eigentlich schon nochmal um 2-3 Punkte ansteigen. Also das ist im Prinzip so, können wir mal Beuteschema 1 nennen, Spieler, die noch dieselbe Rolle haben, in der sie schon mal viel produktiver waren, aber die aus irgendwelchen Gründen, die wir jetzt nicht für nachhaltig oder anhaltend halten, jetzt gerade weniger produzieren als sonst. Und bei Booker sage ich halt, der wird effizienter werden in seiner Rolle. Vielleicht wird seine Rolle auch noch mal ein bisschen optimiert von Monty Williams, wenn er dann halt auch wieder fit ist. Und das hat sich ja auch schon angedeutet in den letzten Tagen, bevor er sich dann verletzt hat. Und bei Oubre, da muss einfach der Wurf wieder besser fallen. Und das ist ja zum Beispiel letzte Nacht gegen die Wolves schon, da hat er die ersten 7 Würfe getroffen. Und das war halt die ersten Spiele der Saison überhaupt nicht so. Da hat er gar kein so ein Spiel gehabt. Und das ist jetzt halt so diese viel zitierte Regression zur Mitte. Also selbst wenn er am Ende der Saison nicht 35% seiner Dreier getroffen hat, er wird nicht so schlecht weiter treffen zum Beispiel. Und neben Green und Curry wird es auch tendenziell immer noch einfacher werden für ihn. Und dann steigt halt auch sein Preis mit dem, weil er mehr Output haben wird in seiner Rolle, sobald er wieder effizienter wird. So.
Genau das. Und es bestätigt ja auch nur nochmal die Vorgehensweise, die wir in unserem letzten Pod besprochen haben, dass man sich im Prinzip einmal den Fantasy-Output von der letzten Saison anguckt. Dann guckt man sich an, was sind denn die Gehälter? Also wie viel muss ich für so einen Spieler wirklich hinlegen? Und das war bei De'Aaron Fox relativ viel. Der ist jetzt gut zu haben, aber auch aktuell ist er immer noch 2 Fantasy-Punkte unter seinem Schnitt aus der letzten Saison. Und genau wie du gesagt hast, seine Rolle hat sich nicht verändert. Wir wissen, dass bei so jungen Spielern, die lernen einfach jedes Jahr auch noch dazu. Also wir reden jetzt hier nicht über einen Spieler, der 10 Jahre, 12 Jahre in der Liga ist und vielleicht auch irgendwann mal keinen Bock mehr hat, sondern immer noch über einen Spieler, der sehr viel besser werden kann. Also es war ja auch so ein, es war kein Outbreak-Kandidat, aber schon ein Spieler, wo ich tatsächlich erwartet hatte, dass er sogar den Schnitt aus der letzten Saison noch mal steigern kann. Ja. Jetzt gerade ist er immer noch 2 unter dem Schnitt aus der letzten Saison. Von daher glaube ich auch, dass es nicht nur wegen der Steigerung, die er jetzt schon gemacht hat, ein guter Deal ist, sondern generell, weil er auch noch Luft nach oben hat.
Genau, also jetzt bei Spielern, die über Ü30 sind, wenn die jetzt auf einmal weniger produzieren als gewohnt in einer ähnlich großen Rolle, da würde ich dann schon eher vorsichtig sein, was ich, LaMarcus Aldridge oder so, ja, da würde ich dann eher die Finger von lassen, weil da bin ich mir halt nicht mehr sicher, ob er nicht vielleicht einfach auch ein bisschen alt geworden ist oder dann jüngeren Spielern der Vorzug gegeben wird, die Rolle ein bisschen beschnitten wird, zumindest in Regular Season, irgendwie sowas. Das ist halt bei 24, 25-jährigen Dudes wie Booker und Oubre nicht der Fall.
Genau das. Und ich meine, man muss auch sagen, also wenn du De'Aaron Fox gerne am Anfang der Saison in dein Team reingeholt hättest, dann hättest du für ihn immer noch 10,63 Millionen bezahlt. Also er ist jetzt sozusagen immer noch deutlich günstiger. Mhm. Und also das soll jetzt nicht eine uneingeschränkte Kaufempfehlung sein, aber ich habe schon das Gefühl, da geht einfach noch deutlich, deutlich mehr. Und immer im Hinterkopf auch, also man muss ja immer ein bisschen auch darüber sprechen, wie die eigene Strategie ist. Es geht am Ende auch darum, dass De'Aaron Fox gehört für mich sozusagen in so ein Tier. Ich glaube, wenn er wirklich 10 Millionen wert wäre und wenn ich mir anschaue, wen ich für 10 Millionen bekommen kann, da würde ich mir vielleicht sogar überlegen, ihn für nochmal einen Spieler dann zu traden. Also das kann man dann immer nochmal schauen. Aber jetzt gerade für 6 Millionen war er sowieso ein Schnäppchen. Für 8 Millionen, finde ich, ist er auch noch leicht unterbewertet. Und wenn man noch ein bisschen glaubt, dass er eben seine Leistung aus der letzten Saison bestätigen oder steigern kann, dann ist es immer noch ein guter Kauf.
Ja, stimmt. Guter Punkt.
Ja, ich gehe noch mal ganz kurz die letzten beiden Trades durch, die ich gemacht habe. Das ist nämlich einmal noch Chris Boucher gegen Clint Capella. Das war auf jeden Fall mein Winner-Trade diese Saison. Das war im Prinzip, also Chris, wie gesagt, war ja auf 8,27 hochgegangen und ich weiß noch, dass wir beide noch viel darüber geschrieben hatten, soll ich ihn abgeben, soll ich ihn nicht mit abgeben, ich hätte mir Giannis holen können dafür und am Ende war das dann halt diese Monster-Performance, die Clint Capella irgendwie in 2, 3 Spielen hintereinander aufgelegt hat und damals hat er noch 7,77 Millionen gekostet, der ist jetzt um 3 Millionen gestiegen, also es kostet jetzt 10,76 Millionen und Chris Boucher ist halt, ich glaube, mittlerweile auf irgendwie 7,5 runtergegangen.
5 oder so, ja, ich hab's vorhin gesehen.
Und er fällt immer weiter. Also ehrlich gesagt, unabhängig davon, dass ich ihn als Spieler cool finde und auch irgendwie interessant anzusehen, wäre das auch einer der Kandidaten, die ich aktuell wirklich verkaufen würde, weil ich einfach nicht das Gefühl habe, dass er dauerhaft diesen Preis rechtfertigen kann. Und ganz wichtig, weil man ja auch immer gucken muss, wen bekommt man in dieser Price Range jetzt von Spielern, die schon dauerhaft bewiesen haben oder auch eine größere Rolle in ihrem Team haben, dass sie so einen Preis rechtfertigen können. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also du kriegst jetzt für den Preis Jamal Murray als Beispiel. Wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, wäre meine Entscheidung relativ klar.
Ja, stimmt. Und bei Giannis, du hast gerade erwähnt, du hättest dir Giannis reinholen können, weil du halt noch zusätzlichen Gehaltsspielraum hattest.
Genau,
oder?
Ich hatte noch
der ist
Cash,
ja schon noch deutlich teurer als Capella.
Ja, genau. Und jetzt dann der letzte Trade, den ich gemacht habe, war auch ein Outbreak-Spieler, den ich irgendwie mehr zugetraut hätte, als das, was jetzt am Ende wirklich bei rumkommt. Kobe White. Der ist zwar gut eingeschlagen bei mir, der war irgendwie bei 4,5 Millionen zum Anfang der Saison, der ist dann auf 6,53 Millionen hoch, also auch schon 2 Millionen damit gut gemacht. Den habe ich genau an diesem Peak dann auch weggetradet und zwar gegen Trae Young. Trae Young hat da auch 8,88 Millionen gekostet und spielt halt auch wieder Trae Young aus der letzten Saison, ist jetzt auch schon wieder 10,31 Millionen wert, spielt aber einfach wieder richtig guten Basketball und da gab es ja diese Querelen auch, wo er sich mit John Collins so ein bisschen in die Haare bekommen hat, wo es ein bisschen darum auch ging, sozusagen, wer mehr Touches bekommt, wie er John Collins einsetzen sollte. Ich glaube, da gab es einfach intern im Team so ein paar Probleme. Aber wenn man sich jetzt den Output von mir anguckt, dann sind selbst diese 10,3 Millionen immer noch ein guter Preis für Trae Young. Ja. Und er performt auch immer noch unter dem Wert aus der letzten Saison. Selbst da war er noch teurer und noch besser.
Ja, also ich glaube, das mit Collins, das erscheint mir irgendwie bereinigt. Ich habe mir das vorletzte Hawks-Game reingezogen und da haben sie am Ende auch abgeklatscht und so einen richtig komplizierten Handshake gehabt und so, also richtig Buddy-Buddy-mäßig, nachdem sie da gewonnen hatten gegen die Clippers ohne Kawhi und Paul George war das. Ja, also ich denke auch, Trae Young, das war eine kurze Phase und das scheint jetzt vorüber. Und dann, ich habe ihn mir letzte Woche auch nicht reingeholt. Ich wollte mir Capella und ihn reinholen. Wir hatten das auch diskutiert und ich wusste auch schon für wen. Und dann habe ich am Samstag einen Trade durchgeführt und ich hätte dann aber Embiid abgeben müssen, der halt über 13 Millionen wert war und auch jetzt immer noch ist. Und auch mein Top-Performer ist bisher mit 36 Fantasy-Points pro Spiel und so weiter. Aber ich habe gedacht, ich muss jetzt auch zuschlagen und mir diese beiden Hawks-Spieler reinholen. Und dann wollte ich das aber Samstag noch nicht einloggen, nachdem ich mich entschieden hatte, weil Embiid hatte in der Nacht noch ein Spiel und die Hawks haben halt nicht gespielt. Und dann habe ich gedacht, komm, ich mach das morgen. Und dann habe ich am Sonntag das einfach vergessen einzuloggen und mir ist erst nach 20 Uhr eingefallen. Also das ist mies, das passiert mir pro Saison so ein, zwei, drei Mal. Ich habe mir jetzt einen Handywecker eingestellt auf Sonntag 19:30, damit mir so eine Scheiße nicht mehr passiert. Vor allem, weil ich halt schon so mies in die Saison gestartet bin, tut das jetzt halt doppelt weh, denn ich kann mir solche Fehler eigentlich nicht mehr erlauben. Aber passiert halt auch, wenn man noch in weiteren 7 Fantasy Leagues drin ist, dann wird es halt irgendwann mal unübersichtlich. Und ja, ich habe am Sonntag halt auch diese Ernst-Jung-Maschine mit Nico aufgenommen und deswegen ist es dann einfach irgendwie untergegangen, zu viel NBA und zu viel Basketball im Kopf gehabt. Ärgert mich mega, vor allem wenn du jetzt hier die Preissteigerung runterbetest, dass ich das nicht mitgenommen habe, denn die Entscheidung aber war schon gefällt.
Das ist mir auch passiert. Also ich hätte Clint Capella auch schon eine Nacht davor haben können, vor seinem 10-Block-Spiel. Also die Punkte hätte ich mitnehmen können. Mm. Es ist mir exakt dasselbe passiert. Ich war mir 100% sicher, dass ich es eingeloggt habe. Hat es natürlich dann nicht gemacht. Sehe am nächsten Morgen sozusagen die Statistik und denke mir, richtig geil, hast richtig gute Punkte reinkassiert. Guck in mein Basketball.de-Team und sehe, leider nicht. Und ehrlich gesagt, bei den ESPN-Ligen und Yahoo fällt mir das immer wieder auf, dass ich es irgendwie verballer, dann das Team für den Spieltag aufzustellen. Und am nächsten Morgen sehe ich dann irgendwie auch, verdammt, keine Ahnung, ich habe Donovan Mitchell noch bei mir auf der Bank sitzen gehabt.
Ja, Tipp vom Fachmann, immer einfach schon mal montags mache ich das immer. Montags mache ich die Aufstellung für die gesamte Woche, einschließlich des nächsten Montags, falls ich dann halt mal montags irgendwie vergessen sollte oder nicht dazukomme partout. Das kann ich echt empfehlen, weil dann hast du schon mal eine grobe Aufstellung, dann sitzen auf jeden Fall schon mal nicht die Stars auf der Bank und dann schaue ich halt noch jeden Tag, spätestens jeden zweiten Tag, immer vor Beginn des Spieltages, halt vor Beginn der Spiele, spätestens irgendwann abends nochmal rein. Hat sich jemand verletzt? Ist jemand im Covid-Protokoll oder wurde ein Spiel verschoben? Ja, das passiert jetzt gerade auch relativ häufig, wie gesagt, schon 22 Mal passiert. Und dann schaue ich natürlich, dass Spieler, die gar nicht spielen, dann auf die Bank kommen, wenn ich da noch welche rumsitzen habe, die einen Game haben, die ich normalerweise nicht spielen lassen würde, weil der zu erwartende Output halt niedriger ist als von den Spielern, die ich halt schon eingeloggt habe, dann tausche ich das halt nochmal. Also ich würde echt empfehlen, das immer gleich für eine Woche im Voraus zu machen. Dann hast du da schon mal ein relativ kleines Risiko und dann kannst du ja immer noch am selben Spieltag gucken, ob du noch irgendwas optimieren kannst oder irgendwelche Spieler Free Agency, Waiver Wire aufnehmen, jemanden droppen und so. Da musst du natürlich auch nochmal anpassen.
Hast du denn noch irgendwelche Spieler bei dir, die du gerade bei Basketball.de unbedingt loswerden musst?
Loswerden müssen. Ja, ist die Frage. Ich habe immer noch zu viele günstige Spieler. Das war ja im Prinzip mein strategisches Problem, dass ich zu viele günstige Spieler mir reingeholt habe und davon eigentlich keiner so richtig durch die Decke gegangen ist oder seinen Preis halt irgendwie verdreifachen konnte oder sowas. Und halt Boucher nicht hatte, ja. Sondern dann halt Gary Harris, aber der kommt gerade so langsam, hat jetzt letzte Nacht auch 19 Fantasy-Punkte gemacht, sein Schnitt ist 13, den behalte ich jetzt erstmal. Campazzo habe ich immer noch, der spielt auch, aber macht halt so wenig Fantasy-Points, letzte Nacht 5,5, im Schnitt 4,7, kostet 0,66, also ist halt auch kaum im Preis gestiegen, so den sollte früher oder später loswerden. Ich habe jetzt keine Verletzten oder irgendjemanden außer Booker halt, aber den behalte ich jetzt natürlich. Dann wäre es noch günstig und macht nicht viel. Derrick Jones Jr., da hatte ich jetzt noch, wollte ich mal noch abwarten, wie sich die McCollum-Verletzung vielleicht auf seine Spielanteile auswirkt. Bisher nicht positiv, im letzten Spiel 2 Fantasy Points, also weiterhin Crab eigentlich. Grant Williams, gleiches Thema, 5 Fantasy Points im Schnitt, muss früher oder später weg einfach. Pokuševski behalte ich aber erstmal. Ich glaube, seine Rolle wird noch größer werden im Verlauf der Saison. Letzte Nacht gegen die Suns hat er 17 Fantasy Points gemacht, weil der bekommt einfach seine Minuten. Und ich habe es im gestrigen Pod mit Torben auch angesprochen, der trifft bisher gar nichts, der trifft 24% aus dem Feld. Das kann nur besser werden und dann steigt halt hier auch sein Output, kostet gerade 1 Million. Also da kriege ich jetzt halt auch nicht viel für, wenn ich den wegtrade. Und sonst habe ich jetzt niemanden, der weg muss oder so. Zion, hast du ja sogar überlegt, ob du den hier reinholen willst,
ja.
Weil er gerade günstig war. Ist jetzt auch leicht im Preis gestiegen auf 8,75.
Der war im 7er-Bereich. Ja. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, du hast für ihn am Anfang der Saison knapp 9,5 Millionen, ja, hingelegt. Ja, eben.
Ich würde jetzt ein Minusgeschäft machen, wenn ich ihn jetzt abstoßen würde. Und er hat letzte Nacht 34 Fantasy Points gemacht. Also da zeigt der Trend auch eher ein bisschen nach oben. Und ansonsten habe ich im Team ja nur noch Spieler, die ich mir schon reingeholt hatte oder wo ich jetzt gar kein Problem sehe, die zu behalten. Also SGA behalte ich jetzt auch gerade noch. Der hat ja auch gar nicht so stark losgelegt gehabt in der Saison eigentlich. Und 9,4, ich glaube, da ist noch ein bisschen was drin. Ich weiß nicht, wie siehst du es bei SGA?
Das sehe ich tatsächlich auch so. Auf der anderen Seite, um ihn sozusagen für diese Saison zu beurteilen, schaue ich tatsächlich nur, wie seine relative Steigerung ist. Und das ist ja von 6,37 Millionen auf die 9,5 Millionen, die er da gemacht hat, ist das ein super, also eine super Performance eigentlich in dem Bereich. Und klar, also das ist im Prinzip die gleiche Argumentation wie bei De'Aaron Fox. Also ich glaube, die Chance, dass er noch mehr Fantasy-Punkte holt, ist deutlich höher, als dass er weniger performt. Ja. Aber das ist auch so ein Spot, wenn der sich nicht verletzt, warum sollte ich im Prinzip die Ein-Mann-Armee von OKC, warum sollte ich den traden? Also genau. Da kriege ich keinen Gegenwert, der nochmal so einen Sprung macht, dass ich dafür einen Trade opfere, weil das muss man ja auch immer im Kopf haben. Jeder Trade, den du nutzt, der sollte dir in der Logik entweder wirklich ein Problem lösen, also einen verletzten Spieler oder jemanden, der unregelmäßig spielt, oder zumindest eine Wertsteigerung von knapp 1,5 Millionen reingeben, weil ansonsten könntest du den Trade auch einfach verkaufen und hättest dann die Millionen auf deinem Konto.
Genau, richtig. Trades kosten 1,5 Millionen, wenn man sie kauft. Wenn man sie verkauft, bekommt man 1 Million. Deswegen in der Range sollte halt jede Steigerung drin sein, wenn man sich Spieler reinholt, von denen man sich eine Steigerung erhofft. Halliburton behalte ich, knapp 6 Millionen wert.
Das war ein guter Pick. Das war ein sehr, sehr guter Pick.
Genau, der war gut. Das war einer meiner wenigen guten Picks. Ich glaube, nur LaMelo Ball produziert gerade noch mehr. Ich glaube, der ist bei 6, irgendwas. Michael Porter Jr. hat ja auch einen großen Sprung hingelegt auf 8,4 Millionen und produziert ordentlich, wenn er nicht gerade das Coronavirus hat.
Aber bei Michael Porter Jr. ist genau der Fall, den ich vorhin auch beschrieben hatte. Also ich hatte, als ich meine 5 Trades sozusagen zur Verfügung hatte, ich glaube, da waren schon 3 weg. Und das war dann genau die Situation. Also ich wusste, dass ich mir Clint Capella und Trae Young reinholen will. Und ich hatte irgendwie noch, ich weiß nicht, 3,5 Millionen irgendwie auf der hohen Kante. Und ich hätte im Prinzip mir einfach einen Trade kaufen können und dann gegen so einen Spieler wie Dante DiVincenzo traden können. Mhm. Und hätte mir dann eben noch Michael Porter reinholen können, weil man ja schon gesehen hat, dass er eben so gut performt, dass er irgendwo in einem 8-Millioner Bereich dann irgendwie bewertet werden würde. Und auch da, ich weiß nicht warum, das war nicht rational, oder vielleicht auch irgendwie nicht mutig genug. Genau das habe ich dann auch nicht gemacht. Jetzt habe ich immer noch die 3,5 Millionen, aber mit Dante DiVincenzo kein Spieler, der richtig geil performt.
Ja, ich habe den abgegeben.
Ja, und leider auch nicht die Preissteigerung von MPJ mitgenommen.
Ja, schade. Ja. Ja, genau. Also wenn man da immer ein Auge drauf hat, wie könnten die Preissteigerungen ausfallen? Also das kann man sich ja eigentlich immer schon fast ausrechnen, wenn man da halt hinterher ist und vor allem, wenn man Premium-User ist. Ich war es letzte Saison, da kostet auch nur 10 Euro und ich wollte die Jungs da von Basketball.de halt einfach ein bisschen auch unterstützen. Und ich muss auch sagen, es macht halt die Recherche, welche Spieler man sich reinholen sollte, in wen man wegtraden sollte, sehr viel einfacher. Also man kann das auch alles ohne diese Premium-Tools, wo man halt sieht, den Wochenschnitt der Spieler und welche Spieler wurden am meisten abgegeben, welche wurden am meisten geholt und solche Sachen. Man kann das dann einfach alles ein bisschen detaillierter verfolgen, ohne halt großartig selber die ganze Zeit irgendwelche Fantasy-Punkt-Durchschnitte auszurechnen oder so. Und diese Saison habe ich das irgendwie verpasst. Und das ist auf jeden Fall was ich empfehlen kann, wenn man den US-Manager auf Basketball.de ernsthaft betreiben möchte. Und 10 Euro für eine gesamte Saison ist auch wirklich nicht viel.
Wobei man auch noch dazu sagen muss, also, weil so gehe ich auch vor, wenn ich mir sozusagen die antizipierte Preissteigerung angucke, dann schaue ich einfach nur so, was ist jetzt der aktuelle Schnitt? Also man sieht ja schon, der Spieler hat irgendwie die Woche überperformt. Was ist jetzt sein Fantasy-Schnitt pro Spiel? Ja. Dann gucke ich mir die Spieler in dem normalen Gehaltsgefüge an, das kann sich ja jeder angucken. Und dann sieht man ja schon ganz grob, wie viel die Spieler, die ungefähr genauso viel performen, wert sind. Und da kann man auch ungefähr die Preissteigerung antizipieren.
Genau.
Und so habe ich es, wie gesagt.
Kommt ja nur noch drauf an, wie viele Manager den Spieler dann sich halt noch reinholen.
Genau.
Oder ob er doch noch ein bisschen abgestoßen wird, aus welchen Gründen auch immer, von Leuten, die das halt nicht im Blick haben oder was weiß ich. Und dann kann man sich das halt schon so einigermaßen ausrechnen, ob das halt die 1,5 Millionen wert ist oder nicht, die ein Trade halt kostet. Ja, wen habe ich noch? DeAndre Ayton, hat auch einen ordentlichen Sprung hingelegt. Der hatte jetzt einen richtig guten Stretch, weil er einfach mal aggressiver gespielt hat, in Anführungsstrichen. Das ist halt bei ihm das große Ding einfach. Also er hat einfach alle Tools und Möglichkeiten, um mittlerweile an beiden Enden des Feldes eigentlich zu dominieren. Und gerade am offensiven Ende passiert es halt zu selten. Mit Chris Paul hat er jetzt jemanden, der auch immer sicherstellt, dass er ihn einbindet und so. Und da liegt wirklich Augenmerk auch drauf. Und Devin Booker hat auch gesagt, so in dieser Woche, wo sie alle nicht spielen konnten, weil sie in Quarantäne waren, da hat er sich auch mit Ayton zusammengesetzt. Und dann haben sie mal geguckt, so wo kann man einfache Punkte rausholen, wo soll er aggressiver sein. Und das hat er dann auch umgesetzt und entsprechend halt auch produziert. Jetzt letzte Nacht gegen die Thunder war es wieder überhaupt nicht geil. 8,5 Fantasy Points, aber davor hat er einen ganz guten Stretch gehabt. Und ich glaube halt tendenziell wird er nächste Saison, über die restliche Saison auch wieder da liegen, wo er letzte Saison war. Und da war, was hat er da gekostet am Ende? 9, irgendwas oder 10 oder so?
Nee, ich glaube, du bist gestartet mal bei DeAndre Ayton mit 7,51.
Ja, ja, aber ich meinte, letzte Saison war teilweise ja dann schon höher.
Ach so, ja, teilweise. Ich glaube, der war am Ende in der Spitze letzte Saison irgendwo bei 9,5 Millionen.
Ja, genau, so kommt hin.
So ganz grob habe ich ihn da auch eingeordnet. War für mich ja auch, das hatte ich ja auch auf Twitter einmal geschrieben, eigentlich ein prognostizierter Top-25-Pick. Und ich sehe ihn auch ehrlich gesagt immer noch in einem fair bewerteten Bereich irgendwo zwischen 9 und 10 Millionen. Ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, da kommt er hin. Also wenn man sozusagen einen Center-Spot bei sich besetzen muss, für den Preis gerade, glaube ich, ist das immer noch ein ganz guter Deal. Letzte Woche hätte man ihn sogar für 6,5 Millionen bekommen.
Genau, genau. Da wäre es halt gut gewesen. Ich hatte ihn halt schon, jetzt ist er bei 8,38. Robin Lopez hatte ich auch am Anfang der Saison, war dann erstmal nicht so geil als Backup von Thomas Bryant. Seit der Verletzung spielt er mehr an die 30 Minuten und macht halt jetzt auch so um die 15 Fantasy Points. Ist noch nicht im Schnitt, aber halt zuletzt. Und im Schnitt ist er jetzt bei schon über 10. Also ich behalte ihn jetzt erstmal, zumindest so lange startet und viel spielt. Und dann denke ich, wird sein Preis auch noch ein bisschen steigen. Und dann habe ich halt noch Embiid. Also ist ein schwieriger Spieler, finde ich. Wenn er spielt, dann produziert er, aber er setzt halt auch immer wieder aus. Entweder, weil er geschont wird oder weil er halt irgendwie eine Kleinigkeit hat. Und deswegen ist es halt nicht optimal, weil jedes Spiel, das er nicht spielt, kostet mich halt natürlich Punkte. Und er ist halt, wie gesagt, 13,24 Millionen gerade wert. Das heißt, da kriegt man halt auch richtig viel für.
Ja.
Und ich habe jetzt gerade auch noch 5,44 Millionen auf der hohen Kante, weil ich halt diesen Trade damit für Trae Young und King Capella eigentlich machen wollte und hatte dafür natürlich schon ein bisschen Gehaltsspielraum geschaffen mit den Trades für Draymond Green und für Kelly Oubre Jr. Und dadurch habe ich jetzt halt auch noch 3 Trades, weil diese 2 ja nicht durchgegangen sind und man ja jeden Sonntag einen neuen dazu bekommt, habe ich jetzt 3 Trades und 5,4 Millionen, also ziemlich flexibel gerade und ich warte jetzt noch 1-2 Tage ab, wie sich die Woche so die Spielerwerte entwickeln und dann werde ich da nochmal den Abzug ziehen. Vielleicht für Fox oder Trey. Hatten wir ja vorhin erklärt, das sind immer noch ganz gute Value-Picks gerade. Und ansonsten können wir ja gleich noch über ein paar andere Kandidaten sprechen. Oder wolltest du jetzt noch irgendwas zu deinem Team sagen?
Wir können einmal ganz kurz, also wir haben ja tatsächlich auch sehr, sehr viele ähnliche Spieler drin. Dante DiVincenzo hat es schon abgegeben, den habe ich noch drinnen. Mhm. Den würde ich gerade traden, aber da ich nur einen Trade praktisch noch zu übrig habe und zur Verfügung, achte ich jetzt wirklich ganz genau drauf, ist das ein Spieler, der mich wirkt oder der mir wirklich wehtut? Das ist es in dem Fall nicht. Also er performt immer noch in einem 4-Millioner-Bereich. Ich habe ihn für 2 Millionen Anfang der Saison gekauft. Ja. Und im Grunde genommen, auch wenn das jetzt deutlich schlechter ist als das, was ich erwartet hatte, ist es immer noch gut genug, dass ich sage, ich kann ihn bei mir im Team haben, ohne dass er mir wehtut. Der Spieler, der mir wehtut, ist einfach Hassan Whiteside. Da hattest du mir auch wirklich vehement von abgeraten. Ich dachte mir aber einfach, für 3,5 Millionen ist es ein Gamble, der funktionieren kann.
Wenn er ja spielt, ja, dann produziert er ja. Aber dass der in Sacramento maximal Backup ist, das war halt irgendwie absehbar. Aber wie gesagt, ich lag auch oft genug daneben, deswegen will ich da jetzt keine Victory Laps drehen.
Ja, vor allen Dingen, es ärgert mich so sehr, weil Mason Plumlee war ja sozusagen ja, das war ja sozusagen mein anderer Kandidat, den ich da auf dem Schirm hatte.
Ja, den hat Arne, da habe ich mich schon aufgeregt.
Vor genau. Zeiten. Oh, und ich habe echt gedacht, das kann nicht wahr sein, wie gut der sozusagen im Wert gestiegen ist. Weil ich glaube, damit wäre ich jetzt wirklich dann irgendwie in den Top 50 bestimmt, auf jeden Fall sogar.
Ja.
Aber so ist das ja bei jedem. Also es gibt immer diese 2, 3 Picks, wo du irgendwie daneben liegst. Am Ende ist es halt so, du musst auch ein paar Risiken eingehen. Also Hassan Whiteside ist der Spieler, den ich eigentlich am liebsten abgeben würde. Da habe ich auch schon 2 Millionen jetzt an Wert verloren. Da muss ich einfach nur gucken, auch da wieder an jedem Samstag nur die Trades machen, nicht früher, damit du ein bisschen antizipieren kannst, was sind sozusagen gute Entwicklungen, die du mitnehmen kannst. Und bei Hassan Whiteside ist er performt, ehrlich gesagt, jetzt eben auf dem Niveau, wo er sich eingependelt hat. Das heißt so ganz grob 10 Fantasy-Punkte. Wenn ich irgendwo einen guten Deal machen kann, wo er reinpasst, dann mache ich es. Ansonsten lasse ich ihn da auch einfach liegen und nehme vielleicht noch ein paar bessere Trades mit. Die Spieler, die bei mir auch, finde ich, sehr gut funktioniert haben, ist DeLon Wright. Auch da 2 Millionen gekauft, ist jetzt bei 4,7 Millionen und auch absolut ein Kaufkandidat noch, weil der performt jede Woche immer besser und seine Rolle wird ja auch nicht geringer jetzt durch die Ausfälle. Also von daher ist das sogar noch ein Spieler, wo ich sagen würde, in dem Preissegment, da kann man nicht so viel falsch machen. Auf der anderen Seite gibt es in dem Preissegment auch noch ein paar Spieler, die ich da lieber hätte, aber ihn habe ich halt jetzt nun mal im Team. Kendrick Nunn haben wir lange drüber diskutiert, 1,55 Millionen gestartet.
Der hat eine interessante Saison jetzt hingelegt bisher, ja.
hat gar nicht gespielt, ist dann auf 1,14 runter und mein bester Kumpel, dem ich auch dazu geraten hatte, der meinte noch zu mir, okay, ich verkaufe den jetzt, der bringt überhaupt nichts und ich hätte ihn auch getradet, wenn ich sozusagen nicht diese Regel habe, dass ich meine Trades erst am Samstag mache und dann auf einmal ist er eingeschlagen, hat halt 2, 3 richtig gute Spiele hingelegt, liegt jetzt bei irgendwie über 4 Millionen und spielt ja jetzt im Moment auch noch super, aber auch da ist für mich gerade ein aktueller Verkaufskandidat, nicht unbedingt jetzt diese Woche, aber wenn Jimmy Butler erstmal wiederkommt, Tyler Herro wieder da ist, Goran Dragic ist, glaube ich, auch gerade ausgefallen. Also dann wird seine Rolle auch wieder deutlich geringer und dann kann man einfach richtig schön diese 3 Millionen mitnehmen. Bei Kendrick Nunn ist das Interessante aber, dass die Basketball.de-Manager ihn gleichzeitig in die Top 10 der meistgewählten Spieler diese Woche reingeholt haben und gleichzeitig der abgegebenen Spieler.
Ja, das ist wahrscheinlich Anfang und Ende der Woche dann.
Ja.
Bei Anfang der Woche wird ihn sich keiner reingeholt haben, da wurde dann halt schon abgegeben, die Leute haben die Trades rausgefeuert. Weil sie sich halt irgendwie jemanden unbedingt reinholen wollten oder weil sie nicht geduldig genug waren oder einfach es nicht für möglich gehalten haben, dass Nunn nochmal kommt. Und die Geduldigen, die haben ihn dann natürlich behalten oder sich sogar reingeholt, weil eine Preissteigerung natürlich dann auch absehbar war. Ja.
Genau das. Und ansonsten, ehrlich gesagt, auch Kandidaten, wo ich jetzt überlegen würde, sie bei einem guten, beim guten möglichen Trade abzugeben. Marvin Bagley, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, performt im Prinzip mehr oder weniger auf Startpreisniveau und so richtig sieht man, finde ich, auf dem Basketballplatz auch nicht, wo die Punkte dann noch mehr herkommen sollen. Also das, was er macht, das macht er, aber ich sehe auch nicht, dass er viel mehr als das bringen kann. RJ Barrett ist super gestiegen von auch knapp 4,22 Millionen auf 6,87 Millionen und ehrlich gesagt, irgendwo so in dem Bereich zwischen 6,5, 7 Millionen, da sehe ich ihn eigentlich auch. Mhm. Und da muss man auch da wieder gucken. Also wenn ich irgendwie einen geilen Halbstar finde für den Preis, dann schlage ich natürlich zu. Ansonsten, aber auch da gilt, also wer soll denn sonst die Punkte in New York machen? Von daher glaube ich nicht, dass ich ihn abgeben würde.
Ja.
Und ein ganz interessanter Case, vor dem ich jetzt stehe, ist Christian Wood. Das war nämlich der andere Supertrade sozusagen zum Anfang der Saison, hat 6 Millionen gekostet, liegt jetzt aktuell bei 10,71 Millionen. Den haben auch schon sehr, sehr viele Manager wieder abgegeben. Der kommt jetzt diese Woche wieder zurück von seiner Hüftverletzung, glaube ich, war das. Und das ist halt jetzt gerade in diesem Preissegment, wo er sich bewegt. Also 10,71 Millionen, das ist schon richtig, richtig viel.
Ja.
Da könnte man eben mit einem kleinen Aufpreis, könnte man sich dann eben schon wieder Spieler wie Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, also all die Spieler, die gerade auch ehrlich gesagt unterperformen, könnte man sich dafür reinholen. Jason Tatum, der jetzt auch lange nicht gespielt hat wegen Corona.
Ja.
Bam Adebayo kostet sogar noch weniger. Also das ist wahrscheinlich auch ein Kandidat, den ich abgeben würde, aber eben auch nicht Ruck, sondern da muss es wie immer passen. Aber der hat auch eine super Entwicklung hingelegt.
Ja, umgeknickt war, habe ich gerade gesehen, Christian Wood. Ich finde es interessant bei dem Thema jetzt auch, weil Cousins halt auch ein paar krasse Games hatte, während Wood draußen war, ist er natürlich gestartet. Und ich würde Wood jetzt auch abgeben. Also ich könnte mir halt schon vorstellen, dass Cousins ihn vielleicht ein paar Minuten klaut oder dass er jetzt halt nach seinem kurzen Ausfall erstmal wieder irgendwie reinkommen muss oder dass er jetzt einfach ein bisschen overperformed hat und dass die Scouting Reports jetzt auch angepasst werden. In den nächsten Wochen und Monaten er dann auch anders verteidigt wird und so. Und dass es dann für Wood vielleicht nicht mehr ganz so gut läuft und er nicht mehr so produktiv ist und dann halt auch im Preis fällt. Also kann man natürlich erstmal noch behalten und dann, wenn man sieht, er hat eine schlechte Woche oder bekommt wenige Minuten oder irgend sowas, dann kann man immer noch abgeben. Aber kann mir ja doch vorstellen, dass er jetzt diese Woche, weil er ja nochmal wenig gespielt hat, dass ihn vielleicht Anfang der Woche dann nochmal ein paar abgegeben haben oder so, dass er jetzt auch schon im Preis fallen wird.
Genau, das ist es. Und das ist sozusagen auch immer wieder, deswegen hole ich da auch immer so aus, sozusagen auch immer der Kontext, in dem man diese Trade-Entscheidung treffen muss. Also ich Kendrick Nunn, genau das gleiche Spiel, also der wird auch dauerhaft nicht halten, Donte DiVincenzo ist ein Spieler, den ich abgeben will, Marvin Bagley, aber am Ende gucke ich dann eben trotzdem jede Woche, was ist sozusagen gerade der Case, wo ich das Optimum von diesen Trade-Möglichkeiten ausnutze und gerade kann ich halt Christian Wood noch relativ teuer verkaufen und mir Giannis Antetokounmpo relativ günstig reinholen. Dann DeMarcus Cousins, gutes Stichwort. Also ist im Moment auch so ein Kandidat, wenn man sagt, man will ihn sich reinholen, weil der hat super performt, dann glaube ich, kann man eine gute Steigerung von 1 Million bis 1,5 Millionen auf jeden Fall antizipieren.
Mhm.
Aber dann stehst du genau vor dem Problem, dass er nämlich in dem Augenblick, wo Wood wieder zurück ist, eben auch wieder deutlich in seiner Rolle zurückgestutzt wird. Und dann hast du eigentlich nur diese Wertsteigerung einmal mitnehmen können. Und die sollte dann eigentlich deutlich besser sein als das, was jetzt wahrscheinlich passiert. Also da ist zum Beispiel ein anderer Kandidat, den ich gerade bei mir auf dem Schirm habe, Norman Powell von Toronto.
Mm.
super, super stark gespielt. Bei einem Toronto-Team, was finde ich sehr ausgeglichen, auch immer wieder versucht, die Rollen neu zu definieren. Also im Moment, ich habe vorhin bei so einem Beatwriter gelesen, dass sie halt auch überlegen, ihn mehr und mehr praktisch in eine Rolle zu bringen, wo er deutlich über 30 Minuten bekommt. Kostet gerade 2,99 Millionen. Und wie gesagt, die letzten Spiele von ihm sind einfach extrem stark. Der wird auf jeden Fall eine Steigerung hinlegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass seine Rolle eben auch nicht dauerhaft schwieriger wird als beispielsweise wie bei Cousins.
Ja, genau. Das ist halt immer das Ding. Also auch Spieler, die aufgrund von der Verletzung dann auf einmal starten oder mehr spielen oder so, da muss man sich halt überlegen, ist das nachhaltig, wenn ich mir den jetzt reinhole, oder muss ich dann wieder 1,5 Millionen verbrennen, weil ich einen Trade kaufen muss, weil der Typ auf einmal wieder nur 10, 15 Minuten spielt. Das muss man immer aufpassen, auf jeden Fall. Genau, also da muss die Steigerung dann so groß sein, dass man im Zweifel quasi zwei Trades sich leisten kann, um ihn zu holen, einmal um ihn wieder abzugeben, dass man dann trotzdem noch Plus gemacht hat. Und das ist dann schon ziemlich riskant.
Und wer jetzt Cousins im Team hat, also auch da, ne, also watch him, also im Sinne von, guckt euch genau an, wie sich die Rolle verändert. Könnt ihr mir vorstellen, dass das eben mit der nächsten Woche schon wieder ganz anders aussieht. Dann wird sein Wert aber auch irgendwo zwischen wahrscheinlich 5, 5,5 Millionen sein. Und dafür kriegt man dann auch schon wieder ein paar geile Spieler rein, dessen Performance auch, oder beziehungsweise wo auch die Luft nach oben noch deutlich höher ist. Also das sind genau diese Deals, die man machen sollte, weil was die wenigsten Spieler oder Manager auch auf dem Schirm haben, du hast in der Regel irgendwas zwischen 20 Trades ungefähr pro NBA-Saison. Also ich glaube, es gibt 19 NBA-Wochen. Wir hatten jetzt diese Saison ja in der trade-freien Phase 5 Trades, sonst sind es ja immer nur 3. Also ganz grob kann man sagen, irgendwo bewegst du dich so um die 20 Trades in der Saison. Und da geht es natürlich darum, dass man halt diese Steigerung mitnimmt. Das heißt, du musst nicht jede Woche extrem geil performen und jeder Spieler muss sozusagen das Optimum rausholen. Aber wenn du dann halt so einen Spieler hast und du hast die Möglichkeit, eben in den höchstnäheren Tier zu traden, dann mach das auch, weil das ist im Prinzip die gewinnbringende Strategie, wie du dich dann auf einmal halt in den oberen Positionen festbeißen kannst.
Ja, genau. Das klingt sinnvoll. Was hältst du gerade von Steph Curry? Der liegt so bei 11 Millionen, habe ich gesehen, nach wie vor. Der hat ja auch schon mal deutlich mehr Fantasy Points produziert und ist langsam in die Saison gestartet. Hatte ich im Pod ja auch thematisiert, hat seine Dreier am Anfang nicht getroffen. Jetzt zeigt die Formkurve gerade so eher nach oben. Ist es ein Kandidat für dich oder denkst du, so viel wird er dann auch nicht steigen?
Doch, es ist eigentlich ein Kandidat für mich. Wie gesagt, bei so teuren Spielern achte ich halt schon darauf, dass ich da den richtigen Zeitpunkt irgendwie erwische, also im Sinne von, dass er gerade sehr günstig ist oder dass ich weiß, dass er halt eine Wertsteigerung mit sich bringt. Aber wie immer, du musst immer in einem Alternativszenario denken, also wenn du jetzt diese 11 Millionen hast und sagen wir mal, er bewegt sich irgendwo im Bereich von 12 oder sogar 13 Millionen, also weil viel mehr erwarte ich nicht, also sagen wir mal im Best Case 2 Millionen steigen, gibt es da nicht eine Kombination von, ich sag jetzt mal, einem 6er und einem 5-Millionen-Spieler, wo du mehr als 2 Millionen rausholen kannst? Und ich glaube, das ist fast immer der Fall. Und das ist auch genau die perfekte Überleitung zu einer Statistik, die ich mir vorhin mal kurz aufgeschrieben habe in Vorbereitung auf den Pod hier. Nämlich ganz oft wird mir das irgendwie auf Twitter so als Frage gestellt, inwiefern sozusagen diese Top-10-Spieler sich in einem Manager-Spiel lohnen. Und ich habe mir jetzt einfach mal die Liste gemacht von den Top-10-Spieler, also die zum Start der Saison die teuersten Spieler waren. Wenn man sich das mal anguckt, dann sind davon, glaube ich, nur 2 Spieler, die ihren Wert überhaupt steigern konnten. Krass. Und wenn man sich das vor Augen führt, das ist einmal Luka Doncic, und da reden wir auch nur über 800.000.
Und Jokic, oder war der gar nicht
Jokic, in Top 10? Nee, der war Top 15, habe ich mir aber auch rausgeschrieben.
Jokic ist natürlich der Number One.
Ja. Der ist ein absoluter Outperformer, aber auch da verkauft den. Also nicht, weil ich Jokic nicht übertrieben feier, wirklich, ich liebe diesen Typen einfach, aber der Punkt ist, 16 Millionen ist, darüber geht nichts mehr. Ja. Also das ist auch historisch gesehen im Manager-Game, der bringt irgendwie über 40 Fantasy-Punkte gerade. Wenn du ihn jetzt verkaufst bei 16 Millionen und sagen wir mal, du nimmst doch einen relativ durchschnittlichen Spieler wie Derrick Jones Jr. rein, der kostet jetzt irgendwie 2,8 Millionen oder sowas, dann hättest du ja praktisch ein Kapital von ganz grob 19 Millionen zur Verfügung und das bringt dir ungefähr 50 Fantasy-Punkte in der Kombination. 19 Millionen, dafür bekommst du wahnsinnig gute Starspieler schon und die dir garantiert mehr bringen als diese 50 Fantasy-Punkte.
Also im 2 Starspieler.
Exakt das. Exakt, also du wirst irgendwo wahrscheinlich am Ende dort bei 60, 65 Fantasy-Punkten realistisch rauskommen können. Wenn man sich das einfach mal dann eben im Vergleich wieder sieht, da haben wir ja ganz am Anfang auch in unserem ersten Pod drüber gesprochen, also diesen Value zu berechnen, zu gucken, was ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, dann ist das gerade Jokic bei 16 Millionen nicht, egal wie viele Punkte der dir bringt. Das sind genau die Deals, womit du nochmal einen Schritt nach vorne machen kannst, weil du kannst nicht damit rechnen, dass die Spieler dauerhaft immer überperformen und das über einen langen Zeitraum. Das passiert einfach nicht. Und das sind genau die Trades, die man dann machen kann. Also alle, die jetzt Jokic schon drin haben, herzlichen Glückwunsch, habt ihr alle richtig gemacht. Ich habe es nicht gesehen, aber jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, okay, dafür kann ich mir halt Spieler reinholen, die mir in der Summe mehr bringen und wo das Upside auch noch höher ist als so eine absolute Outlier-Stretch, den gerade Jokic hat.
Okay, also Doncic war der eine, der gestiegen ist von den Top-10-Spielern. Wer war dann der andere?
Der andere, da hätte ich selber nicht mit gerechnet, ist Kyrie Irving.
Ah ja, krass. Aber der hat nicht so viel gespielt.
Der hat, auch das habe ich mir alles mal aufgeschrieben, also Kyrie ist bei 9 Saisonspielen.
Ja.
Der hat seinen Wert um knapp 1 Million gesteigert. Aber wir hatten ja vorhin einmal kurz so unsere Spieler durchgegangen und auch wirklich so durchschnittliche Spieler wie jetzt Donte DiVincenzo oder ja, selbst Derrick Jones Jr. hat mehr als 1 Million Steigerung hingelegt. Also wenn man sich das immer mal ins Verhältnis setzt, du hast super viel Geld in die Hand genommen, hast eine Steigerung zwar irgendwie hinbekommen, aber jetzt auch nicht so viel. Im Falle von Kyrie sogar ein Spieler, der knapp die Hälfte aller Spieler ausgesetzt hat. Also du hättest dein Geld einfach an anderer Stelle viel besser einsetzen können. Und das ist auch so ein bisschen der Take. Ja. Also wenn man sich diese Top-10-Spiele anguckt, im Grunde genommen hättest du fast bei keinem ein positives Geschäft gemacht und du hättest bei keinem einzigen im Verhältnis zu dem, was du hättest sonst machen können, wirklich einen guten Deal gemacht. Also die Steigerungen finden halt in den niedrigpreisigeren Klassen statt und nicht bei diesen absoluten Top-Spielern, weil das ist ja auch logisch, Spieler, die schon so gut performen, wo sollen die noch hin? Wo soll das herkommen?
Ja, auf jeden Fall. Noch eine Frage, die ich mir gestellt habe, und zwar schaust du schon drauf, welche Teams jetzt wie viele Spiele hatten, weil da gibt's jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon ziemlich große Unterschiede. Also die Wizards haben jetzt erst 14 Spiele zum Beispiel gemacht und die Nets schon 20. Also 6 Spiele Unterschied. Das heißt, wenn du jetzt einen Nets-Spieler gegen einen Wizards-Spieler tradest zum Beispiel, dann holst du auf einmal 6 Spiele mehr raus und wenn der 20 Fantasy Points pro Spiel macht, dann hast du halt direkt 120 Fantasy Points mehr am Ende der Saison.
Ganz einfach. Genau, also ich glaube, das wird auch tatsächlich so ein strategischer Hebel sein, mit dem man nochmal deutlich in der Saison Punkte oder Plätze gut machen kann. Allerdings, du hast es vorhin ja selber gut angeschnitten, ich musste nochmal genau hingucken, wann die Wizards-Spiele nachgeholt werden. Und im Prinzip, wenn ich, also auch da werde ich mir einen Reminder setzen, ich hoffe, ich denke dann auch dran, aber dafür ist er ja da, um genau dann sozusagen in Hinblick auf diese Wochen dann wirklich zu traden, um mir dann die Spieler reinzuholen, wo ich glaube, okay, das sind dann einfach nochmal 3 Spiele mehr oder 6 Spiele insgesamt. Jetzt gerade, glaube ich, ist das ja noch sozusagen ein bisschen hin bis dort. Deswegen habe ich da noch nicht so sehr drauf geschaut. Aber sobald das sozusagen ansteht und die Spiele nachgeholt werden und ich sehe, okay, jetzt macht's echt einen Unterschied, dann würde ich schon darauf achten, weil ich glaube, in dieser Corona-Saison ist das ein echter strategischer Hebel, der in einer ganz normalen Fantasy-Saison zwar auch funktioniert, aber ich glaube, nicht den gleichen Impact hat wie in dieser Saison.
Ja, genau, sonst ist es einfach nicht so extrem, die Unterschiede im Schedule.
Ja.
Das sind jetzt dann eher so einzelne Stretches, einzelne Monate, wo mein Team vielleicht 4 Spiele mehr hat als ein anderes oder sowas, aber das gleicht sich ja dann im Laufe der Saison dann doch immer aus. Also ganz am Ende der Saison habe ich das dann schon gemacht, irgendwie die letzten 6, 7, 8 Wochen geschaut und da hatte dann vielleicht ein Team 4, 5 Spiele mehr am einen Ende des Spektrums als das andere. Ich glaube, das geht auch beim Premium Account vom Basketball-D-Manager, gibt es so ein Schedule Auswertungstool, wie auch immer. Hast du jetzt noch irgendwelche Kandidaten auf dem Zettel, die du im Auge behältst, die gerade sehr viel billiger sind, so Buy-Low-Kandidaten oder noch irgendwelche Sell-High-Kandidaten, die du jetzt auf jeden Fall loswerden würdest, so wie Jokic?
Also ich habe es ja aufgeschrieben, also meine, nicht unbedingt Sell-High, aber wo ich immer noch das Gefühl habe, die solltest du jetzt verkaufen, also Jokic einfach, weil er unfassbar teuer ist, Russell Westbrook, weil die Steigerung, ich hatte ihn ja auch am Anfang der Saison im Team, die ich antizipiert habe, die hat er schon mitgenommen. Wenn ich ihn jetzt einfach wieder auf dem Platz sehe, so viel steht er da ja auch nicht, sieht das schon wieder so scheiße aus. Und ehrlich gesagt, er performt auch einfach nicht gut. Von daher ist er auch ein Kandidat, den ich relativ schnell loswerden würde. Aktuell kostet er nämlich noch 9,5 Millionen. Chris Boucher hatten wir schon, würde ich im Moment für 7,3 Millionen auch noch abgeben, weil ich glaube, eventuell, wenn du auch noch ein bisschen Spielraum hast, kannst du dir da Spieler reinholen, die deutlich mehr Upside haben als er. Kaufkandidaten, Norman Powell hatten wir drüber gesprochen, DeMarcus Cousins hatten wir auch schon eingeordnet, DeLon Wright ebenso, Trae Young, Giannis Antetokounmpo und LeBron James spielt auch eine ganz starke Woche, aber auch eine deutlich stärkere Fantasy-Saison, als ich es erwartet hatte. Und ehrlich gesagt, ihn kriegt man auch gerade für 11 Millionen.
Ja, die auch gesehen.
Und ich bin da gar nicht so abgeneigt. Also es ist ja auch nicht nur, dass man völlig rational guckt, wo kriege ich jetzt sozusagen die allergeilsten Spieler her, sondern wenn ich irgendwie einen Spieler wie LeBron habe, dann macht mir das auch irgendwie mehr Spaß, die Spiele zu gucken. Also noch mehr Spaß, als ihm sowieso schon zuzugucken. Also von daher glaube ich auch, LeBron, Steph ist auch so ein Kandidat, wo ich sagen würde, den kann man sich reinholen. Aber trotzdem, wie ich es vorhin ja schon ausgeführt habe, bei allen immer in den Kombinationen und Alternativszenarien rechnen. Und ich glaube, dann sind diese absoluten Topstars nicht unbedingt immer die beste Wahl. Die einzige Ausnahme, die ich da mache, ist, wenn man sich solche Spieler reinholt und die sich nicht verletzen, dann hast du einfach deinen Rosterplatz auch schon erledigt für die Saison. Also Jarius Alexander hatten wir das Beispiel, De'Aaron Fox oder Trae Young. Das sind Spieler, die packe ich diese Saison einfach nicht mehr an, weil das ist sozusagen schon genau der Tier oder genau die Spieler, die ich auf jeden Fall drin haben wollte für einen fairen Preis. Devin Booker war auch so jemand. Ja, den würde ich sogar jetzt noch für den Preis kaufen. Ansonsten Spieler, die ich mir angeguckt habe, wo ich nicht glaube, dass sie es auf Dauer halten werden, Paul George. Paul George gefällt mir deswegen nicht, weil im Prinzip seine Fantasy-Punkte einfach nur aus seiner völlig absurden und Out-of-Range-Quote herrühren. Und ich glaube nicht, dass er die auf Dauer eben halten kann. Also da auch wieder Regression zur Mitte, das glaube ich nicht. Und wenn man sich dann mal die Zahlen anguckt, also wenn man sozusagen das Shooting wieder auf ein normales Maß zurückstutzt, dann wären die Fantasy-Punkte auch deutlich weniger. Also ihn würde ich tatsächlich für den hohen Preis gerade auch abgeben. Clint Capella, obwohl ich mir reingeholt habe, aber ne, also der Sinn dahinter war halt diese Preissteigerung von 3 Millionen mitzunehmen. Das hat perfekt geklappt. Ihn würde ich jetzt auch schon bald wieder abgeben. Da zum Beispiel stehe ich dann vor der Frage Christian Wood oder Clint Capella. Aber bei Capella darf man nicht vergessen, also der Typ hat richtig abgeliefert die letzten Spiele. Und ich weiß noch, als wir den Live-Draft hatten, da war ich noch so, oh, Clint Capella sehr, sehr früh gepickt worden. Das sieht im Moment sehr gut aus. Du erinnerst dich, ja. Aber wenn man sich das mal anguckt, die 22 Punkte, die er da irgendwie macht, 18,8 Rebounds und eben diese 5,5 Blocks, also das ist jetzt so, ich weiß nicht, es waren, glaube ich, die letzten 3 oder letzte 5 Spiele, hatte ich mir das jetzt mal rausgeschrieben. Auch das wird er nicht halten können. Vor allen Dingen, wenn man sich auch noch vor Augen führt, dass ja zum Beispiel das Spiel gegen Detroit, das war ja ein Overtime-Spiel, dann hat er 2 von diesen Spielen, wo er halt so super outperformt hat, das war gegen Minnesota, wo halt gerade Cat fehlt. Also man muss auch immer so ein bisschen antizipieren, wo kommen diese Punkte gerade her, wenn man sie jetzt einmal drin hat, super, aber das wird er auf Dauer eben auch nicht halten können und ich glaube, Clint Capella ist eher im Bereich von 7,5 bis 8,5 Millionen, von daher ist das ein Spieler, den ich gerade auch abgeben würde. Boah, Andre Drummond, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Also, ja, ich weiß es nicht. Irgendwie kommt er immer wieder auf seine Fantasy-Punkte und trotzdem traue ich ihm einfach nicht.
Da wurde aber auch alles über ihn laufen gelassen, als Sexton und Garland gefehlt haben.
Ja.
Das ist ja jetzt dann auch nicht mehr so.
Ja, und er hat halt auch einfach wirklich gegen, praktisch Kinder gespielt. Also er hat einfach diesen ausgeprägten Männerkörper, den man einfach allein in den Krieg schicken kann. Und dann spielt er halt einfach gegen Jungs, die groß sind, auch athletisch sind, aber wenn er die einmal drückt und einmal schubst, dann fliegen die halt einfach.
Und jetzt auch in der Crunchtime gegen die Nets zum Beispiel hat dann Jared Allen gespielt und nicht Andre Drummond. Und ich glaube, die wollen halt Allen im Sommer halten und Drummond nicht. Und deswegen hatte ich auch schon diversen Partien angesprochen. Glaube ich einfach nicht, dass Drummonds Rolle dieselbe bleiben wird bei den Cavs, die gesamte restliche Regular Season.
Wobei ich auch nicht glaube, dass ihn so viele Leute im Team haben. Aber
nee, wahrscheinlich nicht.
Ansonsten Buy-Low-Kandidaten, also Devin Booker hatten wir jetzt schon oft genug drüber gesprochen. Auch das wird sich definitiv erholen. Frage ist nur, musst du ihn dir jetzt holen?
Ich würde wahrscheinlich noch das nächste Preisupdate am Sonntag abwarten, weil er jetzt gerade verletzt ist. Und ich kann mir vorstellen, dass ein paar Leute ihn jetzt halt schon entnervt wegtraden und dann der Preis nochmal fällt. Und er kann ja dann auch den Preis nicht nach oben treiben durch irgendwelche tollen Leistungen, wenn er nicht spielt, logischerweise. Deswegen kann man da jetzt auch noch abwarten.
Ja, vor allen Dingen, ich erinnere mich auch noch mal, ich weiß gar nicht, irgendjemand auf Twitter hatte mich da mal gefragt, als ich am Anfang auch geschrieben habe, lass die Finger von Devin Booker, weil der hat zum Start der Saison 12 Millionen gekostet. Das heißt, er ist jetzt um die Hälfte gesunken. Und also die Top 10 haben wir ja vorhin einmal kurz durchgesprochen, aber er ist wirklich auch so mal so ein Outlier, wo ich sage, der wird dir am Ende irgendwo so einen Wert zwischen 9 und 10 Millionen wird er dir geben können, unabhängig auch von seiner Rolle. Also das bringt er einfach. Und jetzt für 6 Millionen, klar, man kann es optimieren, aber für den Preis machst du einfach nichts richtig falsch. Liegt auch gerade 8 Fantasy-Punkte unter seinem Schnitt aus der letzten Saison. Dann habe ich noch Jamal Murray tatsächlich drin. Der kostet jetzt irgendwie um die 7 Millionen. Da traue ich ihm tatsächlich auch noch mal einen Sprung zu. Also nicht nur wegen seiner Bubble-Leistung, sondern generell auch, weil ich glaube, dass auch er noch leicht unterperformt. Kelly Oubre hatten wir schon drin. Und ansonsten, wenn ich ehrlich bin, da würde ich dann eher wieder von Woche zu Woche gucken. Können wir mal gucken, ob wir das irgendwie regelmäßiger machen oder ich das vielleicht auch ein bisschen öfters mal tweete, was für Spieler da gerade irgendwie in Betracht kommen. Von den Rookies würde ich tatsächlich von allen die Finger lassen. Also LaMelo Ball ist mir einfach zu teuer. Und ehrlich gesagt, selbst die, die richtig günstig sind, also Wiseman hatten wir ja schon oft drüber gesprochen, das ist mir irgendwie immer noch zu teuer.
Ja, Wiseman ist jetzt auch erstmal auf die Bank gegangen. Ja. Gegen die Wolves jetzt letzte Nacht war er wieder gut, aber die haben jetzt gerade auch einfach keine Bigs. Ich weiß aber nicht, ob er jetzt seine Production deutlich steigern wird. Vor allem nicht kurzfristig. Man kann ja ein Auge drauf halten und wenn er dann irgendwann effizienter wird, dann hat er auch mehr Fantasy Points. Und dann kann man ihn sich vielleicht immer noch reinholen. Bei Okoro, der spielt halt 35 Minuten pro Spiel und startet. Und dafür ist er echt günstig mit 2, irgendwas Millionen, ist mir aufgefallen. Aber er produziert halt leider einfach so wenig aktuell. Da könnte man mal gucken, ob er vielleicht irgendwann im Lauf der Saison noch mehr produziert, wenn die Cavs vielleicht auch nicht mehr diese Two-Big-Lineups laufen lassen und er allgemein ein bisschen besser in der NBA ankommt, mehr Spacing da ist vielleicht auch und so, dann könnte es sein, dass er halt in der Spielzeit, die er wahrscheinlich behalten wird, dann auch mehr produziert, dann im Preis steigt vielleicht. Aber ansonsten habe ich bei den Rookies jetzt gerade auch niemand auf dem Schirm.
Dann Draymond Green ist auch noch sehr, sehr günstig und performt auch immer noch nicht gut. Also für 3,8 Millionen, das kann man machen. Ich habe ihn tatsächlich auch dauerhaft bei mir auf meiner Watchlist, aber ich habe irgendwie noch nicht mich dazu durchgerungen, sozusagen den Trade zu machen, weil ich halt immer bessere Alternativen bisher gefunden habe. Und dann ein Spieler, der auch sehr, sehr günstig für meinen Geschmack ist, ist Robert Covington.
Ja. Das ist mir auch aufgefallen.
Wahnsinn, auch nur noch 3,3 Millionen wert, performt auch knapp 7 Fantasy-Punkte unter seinem alten Schnitt. Und das ist jetzt nicht wie bei Devin Booker, der irgendwie bei 28 war, sondern von 19 auf 12 runterzufallen. Also das ist schon richtig ordentlich schlecht.
Ja, der trifft halt zum einen nicht. Und dadurch, dass er jetzt halt nicht mehr so nah am Ring verteidigt, macht er halt auch weniger Blocks. Und Blocks und Steals geben halt ordentlich Fantasy Points. Und davon hat er halt weniger jetzt. Also da weiß ich nicht, wie das bei den Defensive Plays ist, ob er sich da noch erholen kann, einfach in dieser Rolle jetzt. Aber eigentlich hat er einen soliden Dreier und eigentlich sollte er halt auch wieder besser treffen. Allerdings ist er jetzt auch nicht der erste Wing-Shooter, in Anführungsstrichen, der in Portland irgendwie nicht so gut trifft. Deswegen, keine Ahnung, würde ich auch einfach mal im Auge behalten. Aber mich würde es eigentlich wundern, wenn er nicht um 1-2 Millionchen noch steigen würde hier im weiteren Verlauf der Saison.
Genau, aber da bist du dann eben wieder genau an dem Punkt. Also da, glaube ich, ist Timing dann doch wichtiger, dass man halt, ne, weil da, es kann sein, dass es so kommt, aber das kann man bei so einem Spieler relativ gut ja dann innerhalb von einer Woche irgendwie absehen.
Genau.
Dann ein Spieler, den ich noch sehr interessant finde jetzt durch den CJ McCollum-Ausfall, ist Anthony Simons. Der hatte ja mal war das letzte oder vorletzte Saison, da hatte der praktisch von der davorgegangenen Saison ein super starkes letztes Saisonspiel.
Ja, das war vorletzte Saison.
Ja, genau. Und er und Zach Collins wurden schon so als so Breakout-Kandidaten halt gefeiert und das hat er einfach nie hinbekommen. Aber jetzt gerade, auch diese Woche hat er wieder echt gut gespielt und der kostet halt wirklich nur 0,77. Der wird also garantiert auf 1,5 Millionen hochgehen. Also vielleicht könnte das dein Campazzo-Trade werden.
Ja, dann habe ich wieder so einen Spieler, der nicht viel produziert einfach. Also der günstig ist und dafür dann auch okay ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, aber ich muss mal irgendwie vom Platz 1600 wegkommen.
Ja, genau, da müssen wir auch noch drüber reden. Was ist denn überhaupt deine Zielsetzung jetzt, nachdem du ja schon so abgekackt bist?
Ja, also vor der Saison, was hat man da gesagt, Top 200 oder sowas? Also das wird schon sehr schwierig, aber ich wäre jetzt schon enttäuscht, wenn ich am Ende der Saison nicht in die Top 500 wenigstens reinkomme.
Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also ich habe davon auch genug Fälle gesehen. Arne hat das ja auch erzählt. Ein paar Kumpels von mir ist es genauso gegangen. Also so ein schlechter Start, das ist echt mies. Aber wie gesagt, du hast grob 20 Trades in dieser Saison. Und das sind genau die Unterschiede, die praktisch mit einem guten und einem schlechten Manager gemacht werden im Laufe der Saison. Und dann eben entscheidet, ob du weiter nach oben kommst. Und Verletzungen natürlich immer ausgenommen.
Ja, genau. Also aber ich habe jetzt halt gleich wieder am ersten Wochenende hier was verkackt, deswegen, ich weiß nicht, wie hoch das Ceiling jetzt noch ist, aber ich werde mein Bestes geben, auf jeden Fall. Bojan Bogdanović war mir noch aufgefallen, der hat auch einfach viel schlechtere Quoten als letzte Saison noch, ohne für mich ersichtlichen Grund. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht an seiner Handgelenksverletzung, die er da hatte, liegt. Das müsste ich mir nochmal genauer anschauen, aber der ist ja gerade auch extrem billig mit, ich glaube, 3, irgendwas Millionen, hattest du auch schon mal gesagt.
3,8. auch, finde ich, auch ein sehr guter Kandidat, steigert sich auch langsam wieder. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Also jetzt gerade bei dem Beispiel von Anthony Simons, also diese Spieler unter 1 Million oder ich sag mal eher so, ja, vielleicht sogar unter 1,5 Millionen, da gibt es wenige Ausnahmen, wo ich diesen Gamble machen würde. Derrick Jones zum Beispiel war ja so ein Fall, weil wir gesagt haben, okay, der spielt 30 Minuten.
Ja.
Williams hast du ja auch als Gamble mit reingenommen. Ich finde das immer noch faszinierend, wie Spieler, die so viel auf dem Feld stehen können, doch so wenig Produktion hinbekommen.
Ja.
das ist halt so, also da würde ich so einen Gamble aber trotzdem jederzeit machen, weil ich glaube, der geht in den meisten Fällen dann doch irgendwie auf, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber generell sollte man schon gucken, dass man eben Spieler nimmt, die halt eben viel spielen, und die viel spielen, kosten dann in der Regel auch irgendwas zwischen 2,5 und 3 Millionen, selbst wenn sie nicht viel Production hinbekommen. Und von daher Bogdanović gerade für den Preis, also 3,8 ist dann schon noch ein Tick teurer, aber auch der performt wirklich 6 Fantasy-Punkte unter seinem Schnitt der letzten 2 Saisons. Der Typ kann spielen, also ich glaube, das könnte man auch machen, ohne dass man ein richtig schlechtes Gewissen haben muss.
Ja, ist halt auch Ü30 jetzt, deswegen eher aufpassen als beim Spieler, der irgendwie Anfang, Mitte 20 ist. Das, was ich halt Anfang des Pods hier schon gesagt hatte, aber ich denke auch eher, dass man, sobald er mal eine ziemlich gute Woche hat, dann in sich reinholen kann. Wie ist es gerade bei Marcus Morris? Der ist erst ausgefallen, dann kam er von der Bank. Jetzt in dem Spiel, in dem Kawhi und George gefehlt haben, da hat er ziemlich viel gespielt. Kannst du mal kurz nachschauen, wie der die Woche performt? Der ist ja gerade auch ziemlich günstig. Ich glaube, unter 3
Millionen. Ja. Genau, also Marcus Morris, der ist auf jeden Fall sehr günstig. Den hatte ich mir tatsächlich vorhin auch einmal nochmal angeschaut. Ich meine, also irgendwo im 3-Millionen-Bereich. Ich hatte aber auch gelesen, dass er freiwillig von der Bank kommen will. Erstmal so ein bisschen sozusagen wieder in Shape kommen will, seinen Rhythmus finden will und dann wieder in Starting-Spot rein will. Ja, also definitiv auch. Performt deutlich unter, ist im Prinzip das gleiche Verhältnis wie bei Bogdanović. Ja, kann ich mir gut vorstellen, definitiv.
Ja. Okay, hast du noch irgendjemanden?
Lass mich noch mal einmal einen kurzen Blick auf meine Gesamtliste hier. Also fast alle haben wir eigentlich durchgesprochen. Rudy Gobert hatte natürlich jetzt eine richtig geile Nacht. Der wird steigen, aber ja, LaMarcus Aldridge ist ein Spieler, der gerade für seine Verhältnisse extrem billig ist, aber ich sehe auch immer die Aldridge-Hate-Tweets von Tobi Bühner. Ehrlich gesagt, selbst für die 5,4 Millionen würde ich wahrscheinlich die Finger davon lassen.
Ja, ich auch.
Da würde ich zum Beispiel eher bei die 5,6 Millionen für Fournier hinlegen von Orlando, weil der performt auch wieder richtig gut nach seiner Verletzung, und den muss ich auch praktisch zum Ende eines Spiels nicht rausnehmen oder kann ihn auch irgendwie sozusagen ein Pick and Roll verteidigen lassen, ohne dass ich halt ja Augenkrebs bekomme dabei. Also von daher, ich glaube, in dem Preissegment, da gibt es noch bessere Spieler. Ansonsten Reggie Jackson hat jetzt einen ganz guten Stretch hingelegt, aber auch der wird in seiner Rolle wieder zurückgestützt, wenn Beverly wieder zurückkommt. Ja. Also diese richtig krassen Outlier sehe ich jetzt hier gerade ehrlich gesagt nicht mehr.
Du hattest mal noch über DeAndre Jordan nachgedacht, oder? Dem Trade, selbstverständlich, weil er halt der einzige Big ist im Kader der Nets, zumindest stand jetzt noch. Und es ist halt die Frage, wann und wen bekommen die dann noch per Buyout, der dann Minuten von Jordan wegnehmen kann. Und der war ja auch unter 3 Millionen, oder?
Genau, der kostet jetzt 3,86 Millionen.
Das war schon gestiegen, schon um 1 Million oder so.
Und er performt auch weiter richtig gut, also richtig gut im Verhältnis natürlich, weil am Ende so viel Touches und Abschlüsse kriegst du nicht, wenn du mit der Big Three zusammenspielst. Aber ja, das sagen wir mal so. Ich glaube, das wäre so ein Spieler, den ich mir reinholen würde, irgendwie in einem Bereich unter 4 Millionen, weil ich glaube, dass er diesen Preis auch über die ganze Saison rechtfertigen kann. Aber ich würde ihn nicht reinholen im Sinne von, weil ich dort extreme Steigerung erwarte. Das wäre einfach nur, okay, kann ich damit vielleicht an einer anderen Stelle Geld freimachen und das für einen besseren Spieler nutzen? Oder kann ich jetzt wie in meinem Fall Hassan Whiteside dafür wegtraden und kann das Geld, was ich noch auf der Bank liegen habe, dafür nutzen? Von daher, das ist ein Kandidat, den ich definitiv auch noch auf dem Schirm habe, ja.
Ja, also nach Trades muss man auch mal schauen, ändern sich die Rollen, spielen irgendwelche Spieler jetzt zwangsläufig viel mehr, weil einfach mehr Minuten frei geworden sind. Und da gibt es dann normalerweise auch diverse Preissprünge. Genauso gut kannst du natürlich auch in die andere Richtung gehen, dass Spieler dann halt weniger spielen als vorher. Wie jetzt Jared Allen zum Beispiel. Ich glaube, der weiß ich gar nicht so genau eigentlich. Also war halt in beiden Teams Backup, aber kann halt sein, dass wenn Spieler irgendwohin getradet werden, dass sie dann Backup sind und dadurch weniger spielen. Spieler, wo das jetzt auch im Gespräch ist und eventuell bald passiert, JJ Redick, der ist gerade auch sehr billig, um die 2 Millionen, glaube ich.
Ich glaube sogar unter 2 Millionen.
Ja, ja. Ja. Genau, das kann gut sein. Lonzo, auch unter 5 Millionen gerade, der war ja die letzten Saisons auch schon mal teurer. Also wenn die
Wobei Lonzo ist so ein, ist sehr fluky, ehrlich gesagt. Ja. Also Lonzo bewegt sich immer zwischen 4,5 und 6,5, knapp mal 7 Millionen irgendwo. Mhm. Den habe ich auch jedes Jahr irgendwie wieder auf meiner Wunschliste sozusagen, weil ich ihn ja als Spielertypen eigentlich cool finde. Also ich gucke ihm echt gerne zu. Aber ehrlich gesagt, von der Fantasy Production bin ich da fast jedes Mal enttäuscht. Da würde ich wahrscheinlich die Finger von lassen. Aber genau wie du sagst, also mit jedem Trade ändert sich dann auch gegebenenfalls die Rolle. Und das kann natürlich genau der Boost sein, der da nötig ist. Aber das würde ich dann auch machen, wenn der Trade vollzogen ist und nicht antizipieren und irgendwie 5 Wochen darauf warten müssen.
Ja, aber JJ Redick für 1,75 Millionen, das ist schon krass.
Ja, dann ein Spieler noch, das ist mein letzter, Ben Simmons. Der spielt ehrlich gesagt auch eine für seine Verhältnisse schwache Saison. Also das ist jetzt auch nicht extrem, aber immerhin 10% unter seiner Fantasy-Production aus den letzten 3 Jahren. Der ist ja auch schon so born ready in die NBA gekommen. Also ich habe mir das gerade mal angeguckt. Der hat tatsächlich jede Saison 29,5 Fantasy-Punkte im Prinzip produziert. Also permanent.
Sehr konstant.
Ja, total.
Aber halt auch keine Verbesserung oder Steigerung.
Nee, überhaupt nicht. Also bei ihm sind es aktuell einfach die Punkte, die er wirklich liegen lässt. Und das ist auch einfach in der schwächeren Quote zu erklären. Trotzdem wäre das auch so ein Spieler, wo ich sagen würde, das würde ich mir überlegen, so jemanden reinzuholen, um einfach meinen Rosterplatz zu besetzen, weil eigentlich ist er nie verletzt. Das, was er macht, macht er auch einfach immer gut. Also, ne, hatten wir ja gerade schon. Und den kriegst du gerade rein für, lass mich mal gucken, wo habe ich ihn? Da oben. 8,87 Millionen. Also es wäre auch ein Preis, wo ich wahrscheinlich bereit wäre, tendenziell ihn zu bezahlen. Nicht, weil ich riesige Steigerungen erwarte, also so auf 10 ungefähr sehe ich ihn, aber einfach auch da, weil ich glaube, er ist den Preis jetzt wert und dann wäre der Rosterplatz auch besetzt und ich könnte das Geld wieder für irgendwelche anderen wilden Ideen ausgeben.
Okay, gut, dann hätten wir es, glaube ich, zum US-Manager von basketball.de, oder?
Ja.
Sehr cool. Dann sprechen wir noch kurz über unsere Draft-Ligen. Du bist ja in 2 Ligen von, oder mit mir, in einer von mir, in der ersten jeden Tag NBA-Liga. Wo stehst du denn da?
Ja, unten. Deswegen siehst du das auch gar nicht.
1 und 4 sehe ich gerade, ja.
Ja. Ja, da hatten wir ja auch ein Matchup, was sich irgendwie was waren das? Irgendwie 5 Punkte oder sowas entschieden hat. Das war ultra knapp am Ende bei uns.
Ja, ja, da habe ich auch noch irgendeinen Spieler reingeholt, der, ich glaube, es war Carmelo Anthony.
Es war Carmelo Anthony,
ja, genau. Ja. Der dann so ein bisschen das Matchup noch für mich gerettet hat, weil er irgendwie noch 1, 2 Kategorien gedreht hat. Ich glaube, Freiwürfe und noch irgendwas, 3 oder Punkte.
Genau, es waren die 3er am Ende, die den Unterschied gemacht haben. Ja, also ich hatte es ja schon gesagt, das ist das erste Mal, dass ich diese Formate spiele. Ja. Bei deiner Liga, das ist die Yahoo-Liga, da habe ich direkt von Anfang einfach einen riesen strategischen Fehler gemacht, indem ich halt mein Team relativ klein gepickt habe. Und da du ja die Rebounds aufgesplittet hast, also daraus 2 Kategorien gemacht, das war der dümmste Move, den ich eigentlich machen konnte. Weil ich im Prinzip automatisch schon nicht nur eben einmal die Rebound-Kategorie abgeschenkt habe, sondern im Grunde genommen direkt 2-mal. Und das sehe ich jetzt eigentlich in jeder Woche, dass das wirklich ein Riesenfehler war. Aber auch unabhängig davon muss man sagen, ist das jetzt nicht so, dass ich da wirklich durch die Decke gehe. Also mein erster Pick war als Beispiel Jason Tatum. Und der hat ja auch kaum gespielt. Ja. Genau.
Dann, den habe ich auch in 2 oder 3 anderen Ligen noch. Das tut dann halt weh, wenn der 2 Wochen fehlt.
Das ist so. Dann habe ich zum Beispiel auch Bradley Beal noch drin. Der holt wieder relativ viel raus. Aber trotzdem eben auch wieder nur ein kleiner Spieler. Also das heißt, er gewinnt mir genau die Kategorien, wo ich sowieso meistens gewinne. Dann in der ESPN-Liga von den Podcast-Jungs, also sind ja praktisch gefühlt irgendwie nur Podcaster drin. Ja. Da läuft es so mittelmäßig. Ich glaube, da bin ich bei einer ausgeglichenen Bilanz, aber trotzdem, also
ja. Ja, 22-18 sehe ich gerade. Da bin ich, habe die beste Bilanz. 31-9. Und ist nicht mal knapp. Der Zweitbeste hat 25-15. Nice. Da läuft's wieder. Das war letztes Jahr auch schon eine Liga, wo es ganz gut lief für mich. Aber wie gesagt, dieses Jahr ist es halt einfach auch wirklich Glückssache. Da hatte ich wieder ziemlich späte Picks. Hatte ich nicht die Back-to-Back-Picks in dieser Draft?
Ich meine, ja.
Und habe dann Durant und Embiid noch bekommen. Ja. Die jetzt halt zu den besseren Fantasy-Playern gehören, wenn sie spielen. Auf jeden Fall. Nee, da bin ich sehr zufrieden mit meinem Team soweit.
Wobei ich auch sagen muss, also ich weiß noch, als wir das Team gepickt haben und ich irgendwie Kyrie Irving an 50 bekommen habe, da habe ich noch gesagt, boah, geil, also das lohnt sich ja richtig. Mhm. Und da hast du ja noch zu mir gesagt, also ja, lohnt sich richtig, wenn er spielt. Ja. Jetzt siehst du ja schon, die Hälfte der Spiele hat er eben nicht gespielt.
Genau.
Dann habe ich, ja, mit Gordon Hayward habe ich auf jeden Fall einen guten Pick dort gemacht. Aber ich merke auch, und das werde ich definitiv fürs nächste Jahr ein bisschen besser vorbereiten, dass ich zwar schon in Kategorien gedacht und gepickt habe, aber trotzdem es nicht ganz so gut optimiert habe oder so viel Gehirnschmalz reingesteckt habe wie jetzt bei Basketball.de. Und so ein paar Learnings habe ich da schon rausgezogen. Also jetzt gerade bei dir bei der Yahoo-Liga mit den Rebounds, das war wirklich ein Riesenfehler. Bei meinen anderen ISBN-Ligen läuft es sogar ganz gut, aber da muss man auch sagen, das war halt so solche Public Leagues, wo ich einfach mitgemacht habe. Mhm. Und da merkt man auch einfach, also da sind irgendwie gefühlt Leute, die picken irgendwie einmal am Anfang der Saison ihr Team,
ja.
Ja, machen dann kaum irgendwie Trades oder gucken auch gar nicht rein.
Ja, machen ihre Aufstellung nicht. Ja.
Genau. Dass man da gewinnt, ist eigentlich nicht so schwer.
Ja, das ist ganz nice so als Übung. Aber es ist immer besser, mit Leuten zusammen zu spielen, die man kennt oder wo halt so eine gewisse Verbindlichkeit da ist. Das habe ich auch versucht mit meinen jeden Tag NBA-Ligen, wo ja 50 der Hörer mitzocken oder über 50 irgendwie zu etablieren, indem ich halt, bevor es losging, bevor die Leute sich angemeldet haben und dann auch nochmal vor der Draft mehrmals darauf hingewiesen habe, ey Leute, macht bitte nur mit, wenn ihr auch die ganze Saison am Start seid. Und ich bin da bisher echt positiv gestimmt, denn...
Wie läuft's denn da bei dir überhaupt?
Bei meinen Teams, ja, also es gibt, in den meisten Ligen bin ich halt irgendwie vorne mit dabei und dann gibt es irgendwie ein, zwei, wo es nicht so gut läuft, halt auch, weil ich Jason Tatum habe oder so. Und da muss ich jetzt einfach gucken. Ich habe in einer Liga, habe ich Tatum, Morant und Towns. Also, die haben bisher echt nicht besonders viel gespielt und das waren meine ersten drei Picks. Ja, so kann es halt auch laufen. Ich muss halt gucken jetzt, wann die Jungs zurückkommen, beziehungsweise sind sie jetzt ja teilweise schon und wie es dann die restliche Saison überläuft. Und was ich aber sagen wollte, ist, dass ich positiv gestimmt bin, weil die Jungs einfach mitzocken und die haben Bock und die machen ihre Aufstellungen immer und die machen Trades miteinander. Ich hatte, glaube ich, jetzt in jeder Liga schon einen Trade, in manchen sogar ganz viele. Das ist echt nice, wenn da ein bisschen Action drin ist oder die Spieler, die Manager tauschen ihre Spieler aus und sowas. Also da ist einfach Aktivität drin und das macht dann halt auch erst so richtig spaßig, finde ich.
Auf jeden Fall. Also ich habe ja in der Yahoo-Liga auch so ein paar Trade-Angebote bekommen, da bin ich echt vom Glauben abgefallen. Also teilweise kriegt man da auch wirklich wirre Sachen.
Ja, ja,
und die Jungs vom Triple-Double-Podcast haben doch auch irgendwann mal so einen Screenshot gepostet von irgendeinem Trade, wo du auch wirklich gesagt hast, okay, das kann man eigentlich nur mit böser Absicht machen. Und ich finde, das ist auch genau das. Also im Grunde genommen, wenn du mit Jungs einfach zockst, die sich mehr oder weniger kennen, dann verhindert man zumindest schon mal solche doofen Trade-Geschichten, wo man einfach sagt, das ist einfach unfair, weil es die komplette Liga verzerrt, sondern die Trades, die dann vollzogen werden, bewegen sich irgendwie auch auf Augenhöhe,
ja.
Und eben nicht so ein völliges Ungleichgewicht.
Ja, also
das ist dann, weil ich finde, das nimmt den ganzen Spaß weg.
Ja. In meinen Ligen können zum einen auch alle Manager für oder gegen den Trade stimmen und wenn dann halt die Mehrheit dagegen ist, dann geht er nicht durch. Und ich habe sogar, glaube ich, auch ein Vetorecht. Ich glaube, das ist nur bei den Yahoo-Ligen oder sowas. Aber es gibt auf jeden Fall da Mittel und Wege, wie man halt unfaire Trades findet werden können. Weil das ergibt dann natürlich auch keinen Sinn, wenn da total einseitige Trades durchgezogen werden. Das passiert zumindest in meinen Ligen nicht. Okay, dann würde ich sagen, reicht es auch schon zu den Draft-Leagues. Denn über Basketball.de US-Manager zu sprechen, ist eine Sache. Denn da kann jeder dasselbe Team haben und alle spielen irgendwie gegeneinander und in den Draft-Leagues ist natürlich nicht so super interessant jetzt für euch Hörer, was bei Robin und mir so in den Ligen abgeht. Da bekommt ihr nichts von mit, da habt ihr keinen Einfluss drauf und deswegen kürzen wir das hier an der Stelle jetzt auch ab, würde ich sagen.
Genau so.
Sehr cool, der Pod ist jetzt ja auch schon über eine Stunde gegangen, hat mir auf jeden Fall richtig Bock gemacht, mit dir wieder über Fantasy-Basketball zu sprechen. Robin, vielen Dank, dass du am Start warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Und die nächsten Tage geht's hier auch direkt weiter, dann wieder mit NBA Content. Selbstverständlich, morgen spreche ich mit Tobi Bühner über die Utah Jazz und warum sie gerade so abgehen und auch über die San Antonio Spurs, wo Tobi natürlich Experte ist, und über die Indiana Pacers. Also drei Teams in einem Pod, so ähnlich wie ich es mit Arne schon vor zwei Wochen gemacht hatte. Das ist ein Format, das es hier jetzt über die Saison immer wieder geben soll. Dann in den folgenden Pods werde ich mit David über die Awards sprechen, offizielle Awards, die von der NBA vergeben werden, wie wir da gerade so vorne sehen, und dann auch noch ein paar Awards, die wir uns ausgedacht haben. Die Hörer, die letzte Saison schon bei jeden Tag NBA zugehört haben, die kennen das auch schon. Das wird wahrscheinlich mindestens ein Zweiteiler, denn vor allem beim ersten Mal, wenn man zum ersten Mal über die ganzen Awards spricht, dann dauert es erfahrungsgemäß immer ein bisschen länger. Das kommt dann Anfang nächster Woche, dann gibt's die Power-Ranking-Updates, wie angekündigt, circa alle zwei Wochen. Ich denke, ich werde es wieder so machen, dass ich mir für eine Conference, dieses Mal die Western Conference, einen Gast reinholen werde. Das wird dann ein bisschen ausführlicher und dann die andere Conference, die werde ich eher kürzer halten. Und dann ist wahrscheinlich schon bald wieder Zeit für eine Answering Machine. Mal sehen, ob der Nico dann da wieder am Start ist. Da werde ich dann noch rechtzeitig Fragen einholen auf Steady HQ, entweder für die Supporter direkt oder halt auf Twitter wird es einen Tweet dazu geben. Nochmal danke an alle Supporter natürlich. Wenn ihr auch dieses Podcast-Projekt finanziell unterstützen könnt und möchtet, dann könnt ihr das tun auf steadyhq.com/jedentagnba. Den Link gibt es wie immer auch in der Beschreibung von diesem Podcast. Und unter diesem Link, wie gesagt, findet ihr jetzt auch eine abgedatete Seite mit allen aktuellen Informationen zum Projekt Jeden Tag NBA, wo wir gerade stehen, wo ich hin möchte und wie es weitergeht und wie ihr dabei eben auch helfen könnt. Also, vielen Dank dafür und bis morgen.